Hallo zusammen zur 8. Folge vom Enjoy Your Bike Podcast mit Ingo Quendler und neben mir sitzt Dan Miesen.
Krass, die 8. Folge.
Ja, 8 Wochen schon, ne? Wir haben jede Woche eine geschafft. Das wird wahrscheinlich nicht ewig so weitergehen, aber bisher sind wir ganz gut im Plan. Und heute geht es ums Thema Laufräder. Wir haben letzte Woche die Reifen besprochen, jetzt geht es um die Laufräder. Wir werden auf die verschiedenen Materialien eingehen, Hochprofil, Niedrigprofil, Mountainbike, Gravelbike und auch nochmal speziell auf Open und 3T, weil wir da auch jetzt ein Video veröffentlicht haben, so eine Kaufberatung, um mal die Unterschiede zwischen Open, 3T, Open Wide, haben wir ganz versucht, super zu erklären, sind aber gar nicht so auf die Reifenwahl und auf die Felgenwahl eingegangen. Das werden wir dann am Ende des Themas auch nochmal machen, dass wir speziell uns da nochmal drauf konzentrieren. Ansonsten hat uns ja der Ironman Frankfurt ganz gut in die Karten gespielt, was den letzten Podcast anging. Und dann hatte ja die Veranstalter gebeten, da mal so ein paar Reißzwecken und Nägel auszustreuen, damit wir hier nochmal sagen können, dass das mit den Schlauchreifen vielleicht doch gar nicht so eine doofe Idee ist.
Erzähl kein Mist, Ingo. Das musst du aufklären, worum es geht.
Wir haben tatsächlich letzte Woche ja auch gesprochen und wir beide fahren ja Schlauchreifen im Rennrad, haben auch schon Tubes probiert, sind dann wieder zurück zum Schlauchreifen. Hört euch gerne die Folge nochmal an, falls ihr das nicht mitbekommen habt. Und da hat dann auch, wie so mit hellseherischer Sicherheit gesagt, naja, mit dem Schlauchreifen, den wechselt man ja viel schneller als ein Drahtreifen, was ja keiner so richtig glauben mag. Und dann haben wir jetzt ganz gut veranschaulicht bekommen, wie das Ganze mit den Drahtreifen komplett schief gehen kann beim Ironman, ne?
Ja, und man ist auch pannensicher unterwegs. Und ich hatte auch tatsächlich, der Witz ist, ich hatte auch tatsächlich diese Ironman-Rennen, also weil sie auch sehr preisintensiv sind von Startgeld, weil sich Leute lange darauf vorbereiten, als die wichtigste Sache für die Leute dargestellt, weil sie möchten an solchen Rennen nicht, dass es am Material scheitert. Mhm. Und wenn ich die letzten Jahre so sehe, wie oft sind Profis am Sieg vorbeigeschlittert, weil das Material versagt hat und ganz oft die Reifen. Mhm. Ganz, ganz oft ist das passiert und ich hatte mir die Mühe gegeben, nach allem in Frankfurt nochmal zu gucken. Ich habe doch irgendwann mal vor ewigen Zeiten, also wirklich, wirklich lange her, mal mit so einem Handy im Keller gefilmt, wie lange ich denn brauche, um einen Schlauchreifen im Hinterrad zu wechseln, wie das abläuft und etc.
In der Wettkampfsituation.
Ja, und das habe ich halt mal gefilmt, wie es denn abzulaufen hat. Und das müsste jetzt irgendwie 7 Jahre alt sein, irgendwie 12, 13. Vielleicht können wir das irgendwann mal posten hier. Und aber was jetzt nochmal wichtig für dieses Resümee ist, nochmal genau auf die Fehler. Das tut mir auch wirklich so leid für die Athleten. Also ich möchte ungern von Fehlern sprechen, aber wo Optimierungsbedarf ist und der arme Patrick Lange, den möchte ich hier nicht kritisieren oder gar nicht. Tolle Typen, tolle Athleten. Aber was mich sehr wundert, ist, dass sie diese Prozesse nicht genau vielleicht mit ihren Mechanikern durchgehen und sprechen. Das muss alles wie im Schlaf gehen.
Da muss man ihm natürlich zugutehalten. Er hat erst auf ein Vorderrad gehofft. Das heißt, 2-3 Minuten ging erstmal ins Land.
Ja.
Und der erste Schritt war, dass er ja schon mal sofort gesehen hat, ein Tubeless-Reifen geht ja normalerweise so schnell nicht platt. Und er hat aber dann gleich den Reifen untersucht und hat dann wahrscheinlich einen breiten Cut entdeckt.
Ja, ich muss es so sortieren. Also meine Meinung ist halt anders, was das angeht. Er hat einen platten Reifen und der geht relativ schnell komplett platt. Also dass nicht mehr Luft drin ist, dass er noch weiterrollen kann. Er fährt keinen Schlauchreifen, er fährt einen tubeless Drahtreifen, wenn ich das richtig aus dem Fernsehbild gesehen habe. Ja. Dann heißt es, anhalten, Vorderrad ausbauen. Dieses Nicht-Ausbauen vom Vorderrad ist ja irgendwie schon Zeitverlust. Also es muss ein Automatismus passieren. Entweder du kriegst deinen Reifen in Ordnung oder es wird dir ein neues Vorderrad gebracht von dem offiziellen Service.
Stimmt, dann muss es
ausgebaut
sein.
Aber das Vorderrad muss ja schon mal raus. Also der Automatismus, der im Kopf ablaufen sollte, wäre ja, ich habe jetzt ein nicht behebbares Problem, aber in jedem Fall muss dieses Vorderrad mal raus. Also die Zeit sind ja schon wieder 10 Sekunden. Das ist letztendlich Coaching für den Fall, den ich nicht unwichtig finde. Und ich sag's euch dann zumindest als Hobbyathleten, wenn die Profis das schon nicht machen, die verdienen ja nur ihr Geld damit. sage ich zumindest ein bisschen ketzerisch hier in dem Podcast. Das Vorderrad muss dann raus, oder wenn es das Hinterrad ist, es muss dann raus. Das ist schon mal der erste Schritt, der gemacht werden kann. Und dann kann ich das auch in die Hand nehmen und besser damit umgehen als mit dem ganzen Rad. Die Frau, die den Platten hatte, den Namen habe ich gerade vergessen. Es tut mir leid, Entschuldigung dafür. Die hat auch das Vorderrad nicht rausgenommen und das Rad auf der Plattenwiese nirgendwo anlegen können. Der Patrick Lange hatte das noch anlehnen können an ein Geländer. Aber mach doch das Rad raus, leg das andere Rad hin. Erster Prozess, der mir aufgefallen ist. Ja, ist das okay, dass ich so die Fehler mal so aufzeige?
Genau, also nochmal zum Hintergrund, wir verlinken auch die Stellen, das ist bei YouTube zu sehen, wo genau die Panne passiert, damit ihr das nachgucken könnt oder vielleicht hier auf Pause schalten könnt, um euch das anzugucken. Das wollte ich nur nochmal ergänzend dazu sagen, damit ihr dann auch nochmal visuell sehen könnt, was da schiefgelaufen ist.
Ist für viele vielleicht ein bisschen langweilig jetzt, aber das für Leute, die Rennen machen, inklusive Wettkämpfe, wo es drauf ankommt, das schnell den Schaden zu beheben, ist das nochmal sehr wichtig. Und bei Patrick Lange war es jetzt der Fehler, dass er halt das Vorderrad nicht rausgemacht hat. Und dann ist es ja ganz klar, er hat tubeless ein System. Bei tubeless brauche ich irgendwie auch nicht lange um den heißen Brei drumherum reden. Dann muss der Reifen runter und ein Ersatzschlauch muss dann reingezogen werden.
Also nicht der Reifen runter, es ist ja kein Schlauch drin, sondern einfach ein neuer Schlauch rein.
Genau, es muss der Reifen runter untersuchen, wie beim normalen Radreifenprozess. Und dann kommt ein Schlauch dort rein. Und ich glaube, Thomas Hellriegel hatte das kommentiert, dass wenn es ein zu leichter Schlauch ist im Wettkampf, er würde doch auch dazu raten, einen nicht so empfindlichen Schlauch einzuziehen, also einen Betülschlauch einzuziehen. Und er hat das damals auch, ja, das ist gut kommentiert, wenn ich das richtig erkannt habe. Ich hoffe, ich habe mich nicht verhört, das war Thomas Hellriegel. Und das wäre der nächste Prozess, nicht lange drum rumschnacken. Kommt eine Hilfe mit einem neuen Vorderrad, ist ja alles super, dann unterbreche ich den Prozess für die Reparatur, aber in der Geschichte rumstehen und nicht handeln und nicht aktiv bei dem Rennen, wo es um den Sieg geht, das muss doch in 2 Minuten.
Also du sagst, Rad rausnehmen, dann Reifenheber, die eine Seite des Reifens runternehmen, nicht ganz
sofort
runternehmen.
Sofort Reifenheber
raus. Sofort Schlauch rein und so weiter, egal. Schlauch wenn er dann zwischendrin natürlich ein neues Rad kriegt, ist gut. Wenn nicht, hat er zumindest schon mal die gearbeitet. Zeit genutzt und gearbeitet.
Genau, am Ende des Tages hat er kein Vorderrad bekommen gehabt. Und musst du sowieso die ganze Drecksarbeit machen.
Woran hast du erkannt, dass es tubeless ist?
Also ich habe jetzt gesehen, ich habe es jetzt vom Hessischen Rundfunk war das, da war Milch zu sehen. Und wenn da Milch an der Seite so weiße Flüssigkeit, ich sage immer Milch, diese weiße Dichtflüssigkeit rauskommt, das spricht natürlich eigentlich dafür, dass es ein tubeless System war. Und jetzt kommt noch eine Zeitsache, die sehr ärgerlich ist im Vergleich zu Schlauch- und Radreifen tatsächlich. Bei tubeless musst du auch das Ventil rausschrauben. Du kannst ja nicht den neuen Schlauch einfach reinschrauben. Du musst also Prozess nochmal, muss mich sortieren. Panne ist da, ob Vorderrad oder Hinterrad. Wenn sie nicht schleichend ist, dass du da weiterrollen kannst und mit der Hand signalisierst, bitte, ich brauche Ersatz. Dann anhalten, rausbauen das Rad und handeln. Das heißt, in dem Fall sofort den Reifenheber in die Hand nehmen, die Decke aufmachen, die Decke absuchen nach Splitter und Steinchen. Dann das, bei tubeless in dem Fall noch das Ventil rausschrauben. Das ist nicht immer eine einfache Sache. Da ist dann Drahtreifen etwas überlegen, weil du nimmst einfach den Schlauch inklusive Ventil raus. Bei tubeless musst du das Ventil entfernen. Dann den nächsten Schlauch reinmachen, den vielleicht ein kleines bisschen vorher anpumpen und dann das ganze Rad mit CO2 aufpumpen und weiterfahren. Keine anderen Experimente machen und ich glaube, wir machen dann noch eine Serie nach dem Urlaub. Ich glaube, da haben wir richtig Bock drauf, wenn das okay wäre. Wir haben es nicht abgesprochen, Dann machen wir einfach mal eine Serie YouTube-mäßig, denn simuliert Wettkampfstress. Ja. Das muss in 2 Minuten erledigt sein. In 2 Minuten muss das erledigt sein.
Also auch wenn es kein Schlauchreifen ist.
Genau.
Okay.
Es muss.
Gut, es ist natürlich, man hat gemerkt, er hat ganz schön gekämpft, den Reifen wieder draufzuziehen, weil es natürlich stramm ist, weil es tubeless ist.
Das ist ja nicht meine Schuld.
Das Ventil runterschrauben war so eine Sache, daran erkennt man es dann auch, dass es tubeless ist. Und eins ist mal ganz klar, wenn ich mit tubeless ist nicht einfach nur ein kleiner Glassplitter gewesen, da muss ich schon einen richtigen Cut haben, überhaupt eine Panne zu haben. Ne?
Aber again, Entschuldigung, auch wenn das gemein ist, dass ich das sage, es ist nicht meine Schuld. Aber bei extremen, preisintensiven Produkten muss ich auch die Produkte beherrschen, wenn ich denn das Rennen gewinnen will, dann muss ich mir auch Gedanken machen, ist Produkt A besser für mich zu handeln? Ist Produkt B besser für mich zu handeln? Ist das eine Produkt, ohne jetzt irgendeinen Markennamen zu sagen, für mich in der Kombination zu schwierig zu handeln? Kriege ich das nicht hin mit meinen Fingern? Ist das zu stramm? Was auch immer die Gründe sind. Dave Scott hat mal so einen Spruch gesagt, ich hasse Ausreden. Ich hasse sie auch. Mhm. Also Fakt ist, Reifen gingen nicht schnell. Was der Grund auch immer ist, interessiert uns nicht wirklich. Fakt war, es hat sehr lange gedauert. Und wie gesagt, ich mag ihn als Mensch natürlich, das will ich gar nicht falsch darstellen, dass das nicht falsch rüberkommt im Podcast. Aber da ist er schlecht beraten gewesen vom Coach her, muss doch der Mechaniker ihn an die Hand nehmen. Und falls er das hört und denkt, zu dem Typen fahre ich jetzt, der zeigt mir das, wie das geht. Dann kommt er bitte hier vorbei. Er kriegt auch ein Getränk ausgegeben.
Genau. Ja, aber das ist war jetzt der Prozess. Du hast natürlich recht. Er hätte, ich glaube, es waren jetzt insgesamt 7 bis 10 Minuten, glaube ich, die er verbraten hat.
Und in 2 Minuten hätten wir die Sache lösen können.
2 und im schlimmsten Fall vielleicht 3.
Und was ich damit sagen will, es ist vielleicht ein Teil des Trainings, wo man sagt, das nehmen wir noch in die 40-Stunden-Woche mit rein, dass wir auch nochmal darüber nachdenken, das müssen wir auch üben. Und das müssen wir nicht ein einziges Mal im Jahr üben, sondern auf dem Niveau, und dann nochmal erwähnt, auf dem Niveau ist das eine Selbstverständlichkeit, das muss ich können, das muss ich beherrschen. Das auf dem Niveau, wenn der Hobbyathlet, der das erste Mal…
3 Minuten wären nichts gewesen, der hätte noch mitkämpfen müssen. Ich glaube, er hat jetzt wahrscheinlich die Beine hochgenommen, weil er nichts mehr zu holen war. Aber der
und wichtig ist, er musste die Situation zu 100% lösen, weil ansonsten muss er nochmal irgendwo zu einem Ironman Qualifier gehen, weil das Wettkampf muss er nach Hause bringen. Wollte damit nur kurz diese Mini-Fehler, die mir aufgefallen sind…
Und bei der Dame gab es ja auch noch Fehler, ne?
Wir müssen den Namen nochmal im Nachtrag machen, wie sie hieß.
Also wir tragen den Namen hier noch ein.
Tut mir sehr leid. Wir wollen eigentlich die Leute ja auch beim Namen nennen. Und jetzt haben wir uns so schlecht vorbereitet, weil mal wieder klar ist, wir sind nicht gut vorbereitet, Bingo. Und anderer Fall. Die Dame ist auf Envy-Felgen auch mit Tubeless gefahren. Und es wäre auch egal, welche Felge es gewesen wäre. Das ist jetzt nur offensichtlich gewesen, weil die Aufkleber sehr dick auf der Felge waren. Und was hat sie für Fehler gemacht. Der erste Fehler auch wieder, sie hat das Vorderrad nicht rausgebaut. Es lässt sich relativ schlecht handeln, das Fahrrad, wenn sie da auf der freien Plane in der Straße steht, das Rad steht noch senkrecht, sie hat ja schon Mühe, das Rad festzuhalten, geschweige denn ein Werkzeug zu nehmen. Jetzt will ich nicht sagen, schmeiß das Rad hin und leg es hin, aber natürlich will ich es doch sagen, fällt mir gerade ein, ich rede wirres Zeug, Vorderrad ausbauen. Rad zur Seite packen, dann hast du nicht das Problem, dass du das Rad halten musst. Dann hast du nur das Vorder- oder Hinterrad, um das du dich kümmern musst. Dann hat ihr, wenn sie mit einem Profi-Mechaniker betreut wird, dann könnte ich denen ja auch eine Ohrfeige geben. Sie hat keine Ventilverlängerungen für ihre Hochprofilfelge bekommen. Das heißt, sie hat zwar eine Ventilverlängerung bekommen, um es aufpumpen zu können, aber das Ventil selber ist verblieben in der Felge.
Das heißt, es ist nur so ein Röhrchen.
Genau, sie hat also nur wie so ein Strohhalm, so ein Röhrchen als Ventilverlängerung bekommen und das Cleveron-Ventil, dieses französische Ventil, was man aufschraubt.
Das ist dann in der Felge versteckt.
Ist in der Felge geöffnet gewesen und also nur ein Röhrchen. Zum Aufpumpen des Reifes winke ich das durch. Das ist technisch okay. Aber dann hat sie ein sogenanntes Reparatur-Pumpspray bekommen. Das gibt es von diversen Herstellern und da ist dann praktisch schon eine kleine Patrone, wo so ein, sieht dann ein bisschen aus wie so Rasierschaum, der dann so rauskommt und um den Reifen von außen dann mit Schaum zu versorgen. Das funktioniert definitiv nicht mit dem Röhrchen, weil du setzt dieses Pumpspray auf dieses Röhrchen auf, wir nennen es mal diesen Strohhalm und dann ist der Strohhalm…
Ja gut, du schraubst es eigentlich, ne?
Genau.
Und ohne Gewinde kein Schrauben.
Ohne Gewinde kein Schrauben. Und dann hat sie den ganzen Schaum in den Händen gehabt und etc. Ja, und es tut mir wirklich, wirklich in der Seele leid, weil ich jedem sein Finish gönne, jedem seine Einnahmequelle gönne und etc. Und es ist wirklich traurig. Vielleicht, ich will das nicht übertreiben, aber ich bin dann wirklich, habe sehr viel Mitleid. Und das ist das Schlimmste, was man jemandem geben kann, dass sie keine beratenden Mechaniker zur Seite hatte. Sie hat sich die ganzen Hände voll geschäumt. Also das System hätten wir gleich beerdigen können und mit dem Schlauchreifen und dem Sclavoran-Ventil, was aus der Felge rausguckt, hätte dieses Spray, wenn ich eine Vorhersage geben müsste, vielleicht zu 80% funktioniert. Mhm. Das ist der gleiche Effekt, wie wenn ich in den Reifen präventiv Latex Milch, Dichtmilch einfülle.
Oder wie wir es letzte Woche besprochen haben, dass man einfach im Pannenfall die Latexmilch einfüllt.
Und das heißt, das mit dem Spray, das hat sie völlig umsonst mitgenommen. weil das hat sie einfach an Bord mitgeschleppt, weil es
funktioniert. Ja, zumal bei Tubeless ist ja sowieso schon Milch drin und wenn die nicht heilt, warum sollte das Spray halten?
Genau. Heilen, ne? Richtig, sehr guter Punkt.
Ja.
Very good.
Okay.
Sehr gut.
Das heißt, sie hätte eigentlich sofort auch, wenn Tubeless und Panne und der Cut ist zu groß oder hält nicht auch sofort raus, greifen
gleicher
Schlauch rein. Sie hat ja einen Schlauch dabei gehabt. Sie hatte ja so einen rosanen Schlauch dabei.
Rosaner Schlauch ist, da ist der Fehler im System. Warum ist der Schlauch rosa?
Ja, gute Frage.
Weil wenn er
weil es eine Frau ist.
Nein. Oh, scheiße. Wir kriegen jetzt hier aber einen auf den Witz. Nein. Das möchte ich dir kurz sagen. An den farbigen Schläuchen kann man meistens erkennen, dass es kein Butylschlauch ist. Weil die Butylschlauch, deswegen wollte ich nicht reinlegen, aber ein Butylschlauch klassischerweise ein bisschen dicker und schwarz, dadurch aber auch einfacher zum Händeln. Und diese Latexschläuche sind klassischerweise so gelblich, rosa, grün. Okay. Die haben dann auch nochmal so den optischen Punkt, dass sie nicht, ein Latexschlauch in schwarz würde nicht auffällig sein. Darf man nicht mehr Geld kassieren, weil der ist ja wie der andere Schlauch. Deswegen war meine Vermutung, dass der rosane Schlauch, den sie da rausgeholt hat, auch ein Latexschlauch. Und wenn ich schon merke, ich habe da eine Athletin, die ist mit Respekt gesprochen nicht super geschickt, dann gebe ich ihr doch nicht noch einen Latexschlauch.
Wieso? Der ist noch empfindlicher?
Na klar. Also wir haben doch mal neulich, also in dem letzten Podcast erzählt, wenn du den Reifenheber benutzt und den Reifen einklemmst und so, wenn du einen Butylschlauch ein kleines bisschen zu robust behandelst und der klemmt so vielleicht nochmal so ein Heuchlein, aber wenn du dann aufpumpst, dann ploppst da rein. Das verzeiht dir vielleicht noch der Butylschlauch, der Latexschlauch mal gar nicht. Hm. Ein kleines bisschen genügt und das Ding ist im Eimer. Und ich hatte im letzten Podcast, deswegen möchte ich das nochmal sagen, nehmt davon Abstand, wenn ihr die hundertprozentige Sicherheit haben wollt. Und wenn ihr da ein Risiko gehen wollt, mein Gott, dann sagt doch, ich gehe volles Risiko, ich nehme gar nichts mit, habe ich eine Panne, habe ich mich zumindest für 100% Risiko entschieden. Mhm. Also wir müssen doch Entscheidungen treffen. Und da muss das begleitende Personal, der Mechaniker, auch vielleicht die Trainer, ein bisschen drauf einwirken. Das muss der Athlet beherrschen. Ja.
Dann erzählst du mir nach der Situation, wir haben das dann so durchgesprochen, haben uns das hier gemeinsam angesehen, dann erzählst du mit voller Inbrunst zu mir, ich habe den Reifen in 2 Minuten gewechselt. Und dann habe ich aber gar nicht geschnallt, da habe ich gedacht, ja klar, denn zack, 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 Schlauch raus, Schlauch rein und so weiter. Also vor 5 Jahren hast du das ja gemacht, dass du Schlauchreifen meintest. Und dann hast du mir dieses Video gezeigt, so ein ganz grisseliges Video, wo du dann tatsächlich mal erklärt hast, Schlauchreifenwechsel im Wettkampf. Und hast du 3 Minuten erklärt und dann hast du tatsächlich in 2 Minuten den Schlauchreifen gewechselt. Mit Aufpumpen und Hinterrad rausnehmen und sogar, du hattest sogar die Tasche am Sattel. Du hast alles original verpackt, vom Sattel genommen und so weiter. Also das ist schon nicht geübt, da braucht vielleicht 3 oder 4, aber das ist doch...
Und das ist genau der Punkt. Bin ich der Athlet, der meinen ersten Langdistanz-Triathlon macht? Wir müssen ja nicht immer den Namen Ironman nennen. Es kann ja auch eine Wald- und Wiesenveranstaltung sein als Langdistanz oder Challenge oder welche Serie immer, um ein bisschen Neutralität reinzubringen. Darauf habe ich mich gefreut. Darauf habe ich 2 Jahre trainiert. Jetzt ist es soweit. Und
so, Dan, leider wurdest du jetzt unterbrochen. Kleines technisches Problem. Und nach 8 Podcasts haben wir dann auch mal gelernt, dass man die alten Folgen von der Speicherkarte runterlöschen müsste, obwohl die sehr, sehr groß ist, die Speicherkarte. Also leider, zum Glück haben wir es mitbekommen, dass das Video aufgehört hat zu drehen. Sonst hätten wir jetzt den Super-GAU gehabt und hätten nochmal 50 Minuten neu aufnehmen müssen vielleicht. Also so, der letzte Stand war, dass wir über dein Video gesprochen haben, was du früher veröffentlicht hast und so wirklich eine komplette Anleitung gegeben hast, wie man einen Schlauchreifen im Wettkampf wechselt, inklusive, dass die Tasche am Rad angebracht war und CO2-Kartusche und so weiter.
Ja, das war jetzt ja nur für die Leute, die das sehr schnell brauchen, weil es der wichtigste Wettkampf mit langer Vorbereitung ist. Das hatte ich da kurz erklärt und wollte damit, eigentlich war das, glaube ich, der Punkt, wo ich aufgehört habe, wenn die Leute Hobbyathleten unterwegs sind und der Wettkampf, den ihr da plant, es geht um das Finishen und das Erlebnis schlechthin, dann ist das auch völlig okay, wenn der Reifenwechsel 5 bis 10 Minuten dauert. Über was reden wir? Es geht um das Finish-Erlebnis, den Wettkampf beenden zu wollen. Dann können wir das ja ein bisschen ad acta legen und es ging eigentlich in dieser ganzen Vorgesprächssache nur darum, wenn ich das eben auf einem gewissen Niveau betreibe, dann gehört es auch dazu, dass ich das beherrsche und das auch schnell beherrsche. Genau. Und ich glaube, damit haben wir auch
jetzt haben wir auch
viel, ganz schön viel über diese beiden Fälle gesagt, aber es war ein schöner...
Hochinteressant. Gerade in Bezug auf unser letztes Thema, auch das Thema heute, hochinteressant. Wir verlinken auf jeden Fall das ist vom HR, die Live-Übertragung, die bei YouTube in voller Länge zu sehen ist von dem Wettkampf. Und bei Stunde 3 und 17 Minuten geht's los mit der ersten Panne. Und Patrick Lange, 3 Stunden 27 Minuten, also wenn er da vorspult, findet er das auch. Das war die HR3-Übertragung und das Video, was du mal gemacht hast vor 5, 6 Jahren. Ich versuche mal, dass ich das vor Veröffentlichung dieses Podcasts irgendwie noch bei uns in den Account mit reinlade und auch verlinken kann.
Das ist natürlich eine grausamste Qualität,
ganz
aber
kritzelig.
Es ist trotzdem witzig, dass es 12, 13 gedreht wurde.
Vor allem sind es deine ersten Filmversuche sozusagen, das habe ich gar nicht gewusst.
Okay.
Also von daher, gucken wir mal. Dann hatten wir natürlich auch von euch noch einiges Feedback zur letzten Sendung bekommen. Da versuche ich jetzt mal ein bisschen schneller durchzukommen, weil wir haben sehr viel über den Ironman gesprochen. Nochmal zwei interessante Links zum Thema OpenStreetMap. Das hat uns der Jan geschickt, und zwar einmal so ein YouTube-Link. Ein 20-minütiger Vortrag, wo es darum geht, ja, wie man in OpenStreetMap eine richtige Schreibweise verwendet, gerade die richtige Schreibweise, um Karten zu verändern. Und der hat auch einen ganz interessanten Link geschickt über Komoot. Das heißt, in Komoot gibt es auch eine Tastenkombination in der Karte, die ich jetzt tatsächlich vergessen habe. Ich glaube, das ist Command-Alt, also Alt-Command oder Alt-Windows-Taste und Mausklick. Und dann kommt man sofort in die OpenStreetMap-Oberfläche und kann dort auch in OpenStreetMap sofort Straßen ändern, die man vielleicht in Komoot dann gemerkt hat nach der Fahrt, dass sie nicht richtig funktioniert haben. Also ein sehr schneller Weg, um Daten zu verändern. Und wir hatten letztes Mal darüber gesprochen, dass diese Community ja wichtig ist, dass man als jemand, der wirklich Karten schreibt in OpenStreetMap, dass das halt wichtig ist für alle anderen, die die Karten nutzen.
Ich zeige jetzt immer eine Karte, wenn ich dich unterbrechen will. Mein Vorschlag, was das angeht, wäre mein persönlicher Wunsch für die Podcast-Folgen, das kann ja auch im Winter passieren, die Profis für Komoot einzuladen und auch Profis für OpenStreetMap einzuladen, weil wir kommen irgendwann sicherlich an die Grenze, was wir denn so mitteilen können, und dann sind die Gäste, glaube ich, sehr wichtig. Wir sind jetzt ja gerade in der 8. Folge und wir machen unsere Steh- und Gehversuche. Aber OpenStreetMap, damit habe ich mich vorher noch nie beschäftigt, und durch unsere eigenen Podcasts ist das viel interessanter für mich geworden.
Genau.
Und wenn euch das interessiert, dann würden wir da sicherlich auch mal gerne Leute einladen wollen, die da Profis sind. Und ich möchte auch gerne was lernen, was das angeht. Und dann gehen wir zusammen mit dem Podcast den Schritt, was ist OpenStreetMap? Und ich würde mich richtig freuen.
Ja, diese Menschen, ich habe auch wieder den Namen nicht, ne?
Wir sind sehr schlecht vorbereitet. Liebe Hörer.
Ich wollte eigentlich den Namen, ich glaube Christian oder Christoph, ich bin mir nicht ganz sicher. Den hatte ich sowieso vor, mal anzuschreiben, dass man mal fragt, hast du nicht mal Lust, hier vorbeizukommen?
Ganz entscheidend für unsere lieben Zuhörer ist, wir sind immer echt sehr wenig vorbereitet, weil wir uns vorgenommen haben, für die Podcasts nicht noch einen Tag zu investieren, um diesen Podcast vorzubereiten, sondern wir hauen das so raus mit allen Fehlern, die wir so haben, und wollen uns dafür auch eigentlich nicht entschuldigen.
Ja.
Wir sind so, wie wir sind.
Okay, also dann haben wir als nächstes noch Trailfork empfohlen bekommen. Den Link packe ich auch mal in die Shownotes. Das ist für alle, die interessant, die Trails, Mountainbike-Trails und so weiter fahren. Gibt es auch für Region Hannover. Da findet man dann auch die bekannten Trails im Deister. Mhm. Auch danke an Johannes für den Link. Dann hatten
schöner CO2-Kartuschen-Beitrag von einem Kunden. Kannst du gerne mal vorlesen.
Ich habe den Kommentar habe ich gar nicht, aber am Ende des Tages war es so, dass ihm das Schweizer Taschenmesser konnte er mitnehmen und die CO2-Kartusche nicht.
Ja, das mit dem Schweizer Taschenmesser, also es ging darum, der Kunde hat dann nochmal bestätigt, was ich gesagt hatte, es wird ja gerne am Flughafen diese CO2-Kartuschen zum Aufpumpen der Reifen abgenommen, und eigentlich ist das auch nicht rechtens, weil viele Fluggesellschaften explizit reinschreiben, du darfst 2 Patronen mitnehmen. Witzigerweise ist das ganze Flugzeug voll mit diesen CO2-Patronen, weil unter jedem Sitz ist so eine Patrone, um deine Schwimmweste zu zünden, und er hatte dann aus Versehen, hatte er reingeschrieben, durfte dann, Wolfgang war das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, es wurde übersehen, sein Schweizer Taschenmesser, das ist schon sehr krass.
Ja, ja.
Bestätigt das nochmal als Tipp, nehmen wir das ganz schnell mit, packt diese Kartuschen nicht in euer Handgepäck, packt sie nicht in das Sperrgepäck, packt sie in euer aufzugebendes Gepäck, sondern solange wir unterwegs sind, musste ich noch nie die Kartuschen aus meinem aufzugebenden Gepäck rausnehmen.
Ja,
Ende der Durchsage.
Okay, dann ein weiterer Kommentar. Es ging um Scheibenbremsen auf langen Abfahrten. Ja, da kamen tatsächlich Fragen, ja. Mich würde interessieren, wie sich die Scheibenbremsen verhalten, wie warm werden die, wie muss ich bei langen Abfahrten bremsen? Stimmen die Horrorgeschichten, dass Scheibenbremsen bei langen Abfahrten so heiß werden, dass sogar der Schlauch platzen kann? Ich hab da auch schon bei YouTube geantwortet. Da weißt du, bist du wahrscheinlich so noch ein bisschen fundierter. Ich würde jetzt mal das Schlauchplatzen durch Hitzeentwicklung an der Scheibenbremse eher ausklammern, weil ja die Scheibe viel zu weit weg ist vom Schlauch. Ne?
Habe ich noch nie gehört. Also ehrliche Antwort.
Das war doch das übliche Problem. Schlauchplatzen war doch das Problem mit der Felgenbremse, weil du die Felge zu heiß gebremst hast.
Genau. Also wenn ich das jetzt genau aufgefasst habe, wir bremsen auf der Scheibe, nicht auf der Felge, dann ist die Antwort auf die Frage A, stimmen die Horrorgeschichten? Kann ich eine Bremsscheibe, also die Metallscheibe, 140, 160, 180, 200 Millimeter, die klassischen Sachen, kann ich die so heiß bremsen, dass dann die Bremse komplett versagt? Die Antwort ist eindeutig ja, das genau, kann ich.
Das ist der zweite Teil.
Viele Leute von euch haben solche Begriffe mal gehört. Dann verglasen die Bremsbeläge. Das Gute an dem Scheibenbremsen ist, dass ich ja zwei habe. Das heißt, da gehört schon echt viel dazu, wenn ich zwei Systeme zum Versagen bringe, also vorne und hinten.
Ja, okay.
Das wäre dann das minimalst Positive. Aber es gab auch noch eine andere Dame, die Kommentare reingeschrieben hat, da kommen wir gleich zu, über Bremsen, Bremstechnik für Anfänger, dass ich da vielleicht nochmal eingehe, damit ich mich nicht überschlage. Zu der Scheibenbremsgeschichte, die Antwort ist ja. Also seht zu, dass ihr nicht zu lange auf der Scheibe steht, dass die nicht durchglüht, die Bremsbeläge nicht verglasen. Das ist die eine Antwort. Die zweite Frage, wenn sie denn so gestellt war, platzen durch die Hitze, die an der Bremsscheibe, also in der Narbe, im Zentrum, entsteht die Schläuche? So habe ich jetzt die Frage verstanden.
Genau. Ja, ja.
Habe ich noch nicht gehört. Das wäre...
Ja, aber das ist ja auch unvorstellbar.
Ist relativ weit weg.
Wie soll dann die Hitze daher abstrahlen?
Also das habe ich noch nicht gehört. Das wäre also die Antwort auf diese Frage. Möchtest du die...
Das mit dem Bremsen, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, weil du mir ja mich ja auch damals mal
geschult
hast.
Entschuldigung, Ingo. Mhm. Das war auch eine Frage von einer Anfängerin. Ich weiß nicht, ob du den rauskopiert hast. Das war sehr lieb geschrieben. Ich weiß nicht, ob das direkt an
Podcast... Die ist bei mir gar nicht angekommen hier.
Gut. Also, es war eine... Entschuldigung, dass ich das nicht rauskopiert habe hier, aber es war eine Dame, die entweder bei YouTube kommentiert hatte oder direkt die E-Mail zu uns geschrieben hatte und sie hatte gesagt, ich bin Anfängerin, habe mir ein Rennrad geholt und wir haben in dem letzten Podcast was davon erzählt, wenn man falsch bremst, dann erhitzt sich die Felge zu sehr und dann könnte der Reifen platzen und wir hatten halt diesen Begriff reingebracht, genau. Falsch bremsen, ja, und ja. Da wollten sie einsteigen und das passt genau zu dem, was wir jetzt vielleicht... Was du jetzt wahrscheinlich
genau.
Nochmal
das ist genau
was das ist Thema. Denn richtiges Bremsen?
Ja. Das ist, also da habe ich gelernt, das kann ich ja jetzt mal, und du kannst ja gerne das danach noch verbessern, falls ich da falsch liege. Also ich habe gelernt, nicht auf der Bremse stehen, kein Dauerbremsen. Im schlimmsten Fall abwechselnd zu bremsen, dass man sagt, mal vorne, mal hinten. Und eigentlich lieber hart in die Kurve reinbremsen, als die ganze Abfahrt zu bremsen. Also lieber Bremse loslassen, wieder beschleunigen und wieder hart bremsen, um in die Kurve zu fahren und so weiter. Das sind so meine Taktiken, die ich so anwende.
Ja, verstehe ich ja natürlich, weil ich ja weiß, wie du es rüberbringen willst. Das ist also gut.
Ja.
Kannst ja in meine Worte nochmal kurz fassen. Und das gilt ja für Felgenbremse genauso wie für die Scheibenbremse. Du solltest halt vermeiden, unnötig zu bremsen. Was ist denn unnötiges Bremsen? Jetzt fahre ich den Berg runter, es ist eine gerade Strecke, jetzt habe ich 40, 50, 60, 70 Sachen drauf, ich werde immer schneller, jetzt sagen wir mal, ich habe 70 Sachen drauf und dann fange ich so an und sage, oh, ich möchte aber nicht, dass es noch schneller wird und dann fange ich an, vielleicht die Bremshebel zu ziehen und die Bremsbeläge schleifen langsam an meiner Felge und ich denke mir,
damit du so bei 50, 60
damit bleibst. Ich kontrolliere jetzt 65, finde ich angenehm. Das ist nicht clever, weil dadurch berühren die Bremsbeläge die Felge unnötigerweise. Wir kommen ja auf die Geschwindigkeit hinzu und du drosselst durch so ein kleines bisschen Schleifen halt die Geschwindigkeit und dann entsteht immer mehr Hitze, immer mehr Hitze, immer mehr Hitze und die Hitze wird auch immer gar nicht weniger. Sie steigt und steigt und steigt und wir hatten ja schon Butyllatex-Schläuche im Punkt. Das wäre dann tatsächlich ein bisschen gefährlich, wenn da die Hitze zu groß wird, dass dann mal der Schlauch platzen könnte. Also der Fehler ist unnötiges Bremsen. Jetzt habe ich die Situation, wie mache ich es dann besser? Ja, dann ist es besser, mal einmal beherzt zu bremsen, von 70 zurück auf 50 zu bremsen und dann einmal ein bisschen beherzter sagen, wow, das wird mir jetzt alles viel zu schnell. Mhm. Und dann natürlich, weil du das eben sagtest, die Vorder- und die Hinterradbremse ziehen, ist ja klar. Wenn ich die Fahrtechnik habe, bitte ein bisschen mehr auf die Vorderradbremse geben, wenn ich die Fahrtechnik habe, das geübt habe, weil natürlich nehme ich viel mehr meiner Geschwindigkeit weg, indem ich die Vorderradbremse ziehe. Da kommen wir auch nochmal vielleicht zu, wenn ich das in der Werkstatt beurteile, wie die Bremsbeläge sind, dann kann man schon über die Fahrtechnik der Leute viel wissen. Und dann wieder die Bremse lösen, das, was du gerade beschrieben hast. Also den Hebel wieder losmachen.
Ja, und wenn ihr wirklich ganz ängstlich seid und 70 km auch zu schnell sind, dann bremst ihr halt auf 20 wieder runter und beschleunigt wieder auf 30, 40 hoch.
Also lieber einmal beherzt bremsen, das wäre jetzt die Antwort, die ich habe für die gerade Strecke. Und was auch jetzt noch die Bremstechnik angeht vor der Kurve, da sind ja geübte Motorradfahrer, vielen, vielen Fahrradfahrern überlegen. Man fährt jetzt auf die Kurve zu. Wir denken uns jetzt im Kopf, wir fahren gerade die Strecke runter. Es kommt die Linkskurve. Das heißt, wie so der Formel-1-Fahrer, dann könnte ich sagen, ab wann muss ich denn bremsen, bevor ich in die Kurve nach links eindrehe? Der Hobbyfahrer, dem es jetzt gar nicht da um die letzten Zehntel geht, der muss halt rechtzeitig vor der Kurve dann anfangen mal zu bremsen, von 70 auf 25, also irgendwann mal. Aber wie bringe ich das in einem Podcast rüber bildlich? Bevor eigentlich der Lenker nach links dreht, sollte der Bremsvorgang abgeschlossen sein. Also ich rolle eigentlich, wenn ich es perfekt kann, durch die Kurve nicht bremsend. In der Kurve kontrolliere ich mich mal, dass die Reifen das machen, was sie sollen, Grip haben, lenken, aber nicht noch die Bremse, den Hebel gezogen haben, während ich noch diese Linkskurve habe. Wäre der idealste Fall.
Kriege ich zum Beispiel gar nicht hin.
Ja, aber das kann man natürlich üben, wenn du jetzt mit Matthias hier, meinem Kollegen, auf ein Motorradtraining gehst, da wird dir immer erklärt, wo ist der Scheitelpunkt der Kurve, da muss die Bremse frei sein. Also.
Und in der Kurve bremsen, abrupt, ist natürlich auch tödlich.
Das ist gar nicht witzig.
Ja. Ja, das heißt, also so leicht bremsen macht man ja mal, wenn man denn doch zu schnell reingefahren ist. Und leichtes Antippen geht immer noch, aber wenn du dann einmal so einen Schreck kriegst, pupp, dann liegst du, ne?
Genau, also wir wollten ja gerade kurz erklären, was wäre denn unser Tipp? Das wäre also der Tipp, den wir dafür haben. Und auch, das gilt letztendlich ja auch für die scheibengebremsten Rädern, was ein sehr guter Einwand von dir ist. Habe ich da Sorge mit der Temperatur, aber ich muss dauerhaft weiter bremsen, dann bitte zumindest verteilen auf Vorder- und Hinterradbremse.
Oder im schlimmsten Fall, wenn man dann wirklich auf der Bremse steht, weil es so steil ist und man so ängstlich ist, muss man halt stehen bleiben alle 5 bis 10 Minuten. Ne?
Also jetzt will ich mich nicht da in den Vordergrund stellen, dass ich ein perfekter Bergabfahrer bin, aber ich könnte gerne zwei Geschichten wieder mal aus unserer Lieblingsinsel La Palma erzählen. In einem Urlaub bin ich in La Palma gewesen mit einem Pali- und Lightweight-Felgen. Den Urlaub da drauf war ich mit einem Cervelo mit Zipfelgen da. Und alles High-End-Material, aber deswegen kann ich das so gut sagen, weil es die gleichen Strecken sind und die gleichen Urlaube aufeinander folgend. Dann bin ich mit dem Pali-Rad den Muchacho runtergefahren, eine lange Abfahrt, eine 40-Kilometer-Abfahrt und musste tatsächlich einmal anhalten, weil ich dachte, mir fliegt gleich die Felge um die Ohren. Das war dann die Lightweight-Felge, die so heiß wurde, hätte ich, glaube ich, eine Zigarette anzünden können, gesehen. Und habe dann einfach gesagt, um was geht es? Ich bin im Urlaub, weißt du was? Ich fahre zur Seite, stell das Rad hin, mache ein paar schöne Fotos und etc. Also, das wollte ich gar nicht sagen, etc. pp. Das versuche ich mir abzugewöhnen. Also, habe ich das Rad zur Seite gestellt und habe das alles abkühlen lassen. Und das ist mir also auch passiert, wo ich sagte, dieses Risiko gehe ich nicht mehr. Ich habe wirklich das Gefühl, es wird weich und ich delaminiere gerade die Felge. Ja. Und sonst hätte ich das nicht so erzählt. Anderes Rad, andere Felge. Das Rad ist noch nicht mehr entscheidend, eher die Felge. Mit einer ZIP 404-Felge, gleiche Abfahrt, das Folgejahr. Und auch, weil ich es auch wirklich auf die Spitze getrieben habe, kein Problem mit der Hitze gehabt. Und so ist es manchmal.
Welchen das Hersteller ist aber ja auch natürlich habt. ZIP. Ne? ZIP ist natürlich schon jetzt sowieso. Jetzt sind auch viele andere Hersteller gut im Bremsen. Aber damals, vor 4, 5 Jahren, war ZIP das Nonplusultra, was Carbonbremsen also Carbonbremsflanke angeht.
Da kommen wir in der Felgenberatung heute zu. Aber das ist auch eine wichtige Sache. Seid ihr da unsicher? Habt ihr das Gefühl, auch jetzt nicht die Felgenbremse, auch eure Scheibe schmilzt dahin oder so? Ihr seid davon finanziell nicht abhängig, sondern ihr habt nur ein Leben. Dann haltet ihr eben an.
Ja.
haben wir das, glaube ich, für die Kundinnen. Viele Grüße auf diesem Wege und danke für die Anfrage. Das bestätigt mich in meiner Vermutung auch dazu, dass wir nicht zu viel Profi-Talk brauchen, sondern auch noch ein paar Einsteiger abholen. Und hoffentlich haben wir für die Profis auch noch ein paar Dinge auf Lager.
Ja, eine interessante Geschichte, die wir gar nicht beleuchtet haben in Sachen Tubeless, ist ja, dass Mavic ein eigenes System gebaut hat, was aufeinander aufbaut. Hat auch ein Kunde geschrieben oder ein Zuhörer geschrieben, ja, dass die halt diese UST-Felgen gebaut haben und auch die passenden Reifen dazu. Und ich bin jetzt selber nicht gefahren, aber das System fand ich schon immer interessant. Und wenn ich dann doch wieder die Idee hätte, Tubeless zu fahren, was wahrscheinlich nach diesen Ironman-Videos erstmal wieder so ein bisschen dauert, dann finde ich das System wirklich...
Entschuldigung, das ist ein schöner Running Gag.
Nein, also das glaube ich,
kann ich gerade drüber nachdenken. Ha?
Nein, aber der Kunde, der es geschrieben hat, oder der
hat Zuhörer, gute Erfahrungen gemacht.
Hat gute Erfahrungen, 8000 Kilometer ohne Panne. Und das System, was ich an dem System wirklich toll finde, auch wenn man natürlich in so einer Art, also es ist kein Monopol, ne? Also die Felgen sind offen für Schwalbe auch und Reifen und sowas, oder sie geben für andere Reifen die Felgen frei sogar, meines Wissens. Aber das Vertrauen, was ich da hätte, wäre tatsächlich, es baut aufeinander auf. Und ich habe mir auch so ein Bild angeguckt, es ist jetzt nicht so ganz so ein Widerhaken in der Felge, wie man es bei Zip oder wie es Conti auch haben möchte, sondern schon so ein bisschen in Richtung Hookless, aber das liegt da so rund drin und der Reifen entsprechend hat die gleiche Rundung, kann man sich auf der Mavic-Seite auch mal so angucken. Also muss man schon sagen, wenn Tubeless, wäre das zumindest was, wo ich sagen würde, okay, das ist aufeinander abgestimmt. Da hätte ich vielleicht ein besseres Gefühl und das wollte ich jetzt zumindest mal nennen, weil wir natürlich immer, und da kommen wir natürlich auch später zu, wir haben immer so unsere eigenen Hersteller, die wir selber schon gefahren sind, die wir schon öfter an Kunden verkauft haben und sowas, und dann fallen so Sachen rüber, die wir vielleicht noch nicht in der Hand hatten. Das ist aber auf jeden Fall ein System, was ich gerne auch mal ausprobieren würde.
Wir haben, funktioniert mit der Karte, wir haben auch gerne oft die, also nicht sehr oft, aber manchmal fragen dann Leute, warum habt ihr diese Felgen oder diese Hersteller und warum habt ihr zum Beispiel wenig Mavic in den Rädern drin, da kommen wir nachher zu, da gebe ich auch nochmal einen guten Einblick, wie wir so als Händler, mit welchen Marken wir gerne arbeiten oder warum wir jetzt zum Beispiel wenig Mavic-Felgen verbauen und da würde ich nachher noch was zu sagen. Das betrifft gerade dieses Thema Mavic. Da kommen wir nachher, wenn wir die Felgen haben. Ja. Bitte erinnere mich auch nochmal dran.
Ganz wichtig noch das Thema Rollwiderstand, was wir nämlich gar nicht so richtig aufgenommen haben. Da hat auch der Mirko uns geschrieben.
Finde ich super.
Großes Lob für den Podcast, danke.
Wichtiger Punkt.
Ja, allerdings habe ich das Thema Rollwiderstand bei den einzelnen Systemen, Tubular, Tubeless und Clincher, vermisst.
Dann machen wir das jetzt.
Genau, das müssten wir auf jeden Fall nochmal kurz anreißen zumindest.
Sehr wichtig. Ja. Hat er gut gemacht, hat er
und
richtig
da kommen
gesagt,
wir wieder
haben wir völlig verpennt.
Genau, und da kommen wir natürlich auch wieder zu dem Ironman-Video, was wir gesehen haben, weil vom Rollwiderstand ist meines Erachtens gerade im Triathlon-Bereich Tubeless das Nonplusultra.
Sehe ich auch so.
Ne?
Absolut.
Deswegen haben die materialtechnisch, außer jetzt was die Panne anging, ja nicht viel falsch gemacht, das System zu fahren.
Versuche ich es mal zu bündeln für den... in Anführungsstrichen Orthonormalverbraucher, was ist wie wo zu verstehen. Ganz früher gab es, also jetzt ganz kurze Ausreise, ich mache es wirklich kurz. Früher gab es rollwiderstandmäßig nichts Besseres als Schlauchreifen. Mhm. Drahtreifen und Faltreifen, letzter Podcast, die haben sich gefahren wie Holz. Mhm. Ja, du hast schon gemerkt, alter Schwede, das rollt gar nicht. Und das ist natürlich... Das können sich viele Leute heute nicht mehr vorstellen. Aber die Anfänge von Drahtreifen, das war Grütze. Jetzt ist das Geschichte. Deswegen ganz klare Aussage neben Podcast. Momentan, Stand heute, wäre meine Meinung dazu, es gibt wesentlich weniger Rollwiderstand mit Drahtreifen, ob jetzt Tubeless oder nicht Tubeless, erstmal Drahtreifen, als Schlauchreifen. Das ist natürlich nur im Mikrobereich, aber wenn man mich fragt, würde ich diese Aussage heute noch bestätigen wie von vor 25 Jahren? Nein. Jetzt ist das auch so, dass das Profis beweisen, wo es dann gerade bei Time-Trial-Strecken wird dann mal ausnahmsweise von Schlauchreifen auf sowas gewechselt. Das ist auch ein guter Punkt. Seht ihr die Tour de France, 20 Stages, 20 Etappen, fahren die alle Schlauchreifen? Geht es aber um die Zeitfahretappe, wo es vielleicht auch nicht mit 80 Sachen den Berg runtergeht und es ist vielleicht nicht ein windiger Kurs, Nicht eine.
So ein kurvige Strecke.
Nicht viel eine kurvige Strecke. Dann ist vielleicht der Drahtreifen bessere Wahl, weil er weniger Rollwiderstand hat. Also, wichtiger Punkt. Das hat sich geändert. Das ist nicht mehr schlechte Technik. Wenn ich eine Strecke habe, die relativ kurvenreich ist, wo ich viel Schräglage habe oder etc., das ist sehr schwierig im Standtest zu simulieren, wenn man solche Rollwiderstandstests macht. Dann ist es eher so ein Popo-Gefühl. Deswegen sind wir auch so begeistert, wenn wir bergige Strecke fahren. Und du kommst ja in die richtige Liga mit Popo-Gefühl. Merkst du mehr, so fährst du mehr. Mittlerweile klappt das schon ganz gut. Du hast ja gerade vom letzten Wochenende was zu erzählen. Und da glaube ich, dass der Schlauchreifen vielleicht nochmal vom Rollwiderstand ein bisschen besser ist als der Drahtreifen.
Also in den Kurven, genau.
Und jetzt kommen wir nochmal dazu, welchen Schlauch ich reinmache oder gar keinen Schlauch mache, hat auch viel Auswirkung auf den Rollwiderstand. Also habe ich mich für das Drahtreifensystem entschieden wegen dem Rollwiderstand, bin ich völlig dabei, d'accord. Möchte ich den Rollwiderstand reduzieren, dann ist der Weg, der wirklich viel diskutiert werden soll, wo fahre ich, mache ich einen Latexschlauch rein statt einen Butylschlauch, habe ich den Rollwiderstand deutlich gesenkt. Der Butylschlauch ist wirklich, weil er dicker ist, hat der mehr Widerstand. Nehme ich den Latexschlauch ganz raus, ist ja klar, ist eigentlich der Rollwiderstand am minimalsten. Und kommen wir wieder zu den Ironman-Sachen. 180 Kilometer, im Prinzip ein Einzelzeitfahren, was da jeder absolvieren muss. Da geht es auch um den Rollwiderstand, der ist nicht unerheblich auf 180 Kilometer. Und deswegen auch danke für den Kommentar, da hat er komplett recht. Das ist nicht ein unwichtiger Faktor. Dann unterschreibe ich das, was die Athleten dort gemacht haben, sehr, sehr wohl.
Also ja, es ist natürlich tubeless. Auch wirklich ein Pech, dass da zwei Tubeless in der Kameraaufnahme drin waren, wo was passiert ist. Weil normalerweise hast du ja, wir haben ja selber Tests gemacht mit dem Schraubenzieher reingestochen und keine Panne gehabt. Ne? Also das muss ja wirklich unglücklich gelaufen sein. Ne?
Und deswegen stehe ich trotzdem zu der Aussage, knallhart. Würde ich damit mein Geld verdienen? Ich sag's genau so, wie ich es denke und lass mir da nicht was anderes sagen. Wenn ich damit Geld verdienen würde, dann würde ich diesen bestmöglichen Kompromiss mit Schlauchreifen sehen, auch wenn ich das ganz oft penetriere. Okay. Schlauchreifen, präventiv Milch einfüllen, das ist in meinen Augen das allerbeste System. Einen Reserveschlauch mitnehmen, nicht mehr einen. Und auf alle Fälle so eine kleine Klinge von so einem Cuttermesser, von so einem 1-Euro-Cuttermesser aus dem Baumarkt mitnehmen. Die würde ich irgendwo an den Rahmen ran tapen, mit so einem Tape drüber, um alle Eventualitäten zu haben, dass ich, wie es auch immer kommt, innerhalb von 2 Minuten mein Problem lösen kann. Was auch immer passiert, in 2 Minuten bin ich wieder on the road.
Und es gibt ja schnelle Schlauchreifen, ne? Also es gibt ja wirklich auch welche mit einem super Rollwiderstand.
Ja, also Rollwiderstand-Thema sehe ich ganz, ganz wichtig, hat er gut geschrieben. Und übrigens ist es beim Mountainbike auch spürbar. Das können wir, glaube ich, von Inbrunst auch, hast du Inbrunst vorhin gesagt?
Weiß ich nicht.
Ja. Aus Inbrunst. Können wir beide für unsere 29er Mountainbikes auch bestätigen?
Ja.
Das also merken wir, wenn wir machen.
Auch der Rollwiderstand im Gelände macht viel Sinn und das merken wir auch bei den Open-Rädern mit den 47er Byways und so, die rollen einfach.
Das rollt.
Ja. Obwohl die so dick sind. Ja, also dann,
Mirko, viele Grüße an dich.
Und das, was du mit den Kurven sagst, finde ich ganz interessant, weil ich bin ja am Wochenende in den Alp Extrem gefahren. Jetzt eigentlich ein Thema, was ich schon jetzt vor lauter Ironman fast vergessen hätte. war ein krasses Rennen, 225 Kilometer, 4200 Höhenmeter. Ein Video dazu ist schon online, könnt ihr euch mal angucken. Ole und ich haben uns da wirklich teilweise gequält und am Ende noch 20 Kilometer gehabt, nach 10 Kilometern nochmal unterm Baum gestellt und kurz abgekühlt und die Leute auch am Straßenrand immer jeden Schattenplatz irgendwie genommen. Also war toll. Da machen wir sogar eine eigene Sendung für.
Das wollte ich damit ansprechen. Du hast doch den Plan mit Olaf,
unserem
Kumpel, da einen Podcast zu machen.
Genau, und Ole und ich, wir sind ja im Auto auch zurückgefahren, haben so viel über über das, was wir alles so erlebt haben und wie toll das auch organisiert war, so viel erlebt, haben wir gesagt, Mensch, eigentlich wäre es ganz cool, da mal eine eigene Folge von zu machen. Wir machen einen kleinen Race, in Anführungsstrichen ist ja kein richtiges Rennen, aber so einen kleinen Race-Bericht und Erfahrungsbericht nochmal separat im Podcast, Ole und ich.
Den höre ich mir dann im Urlaub an.
Genau, ja, ich hoffe, dass wir es vor dem Urlaub alles hinkriegen. Das, der kommt dann so in 1-2 Wochen nach dieser Folge, lade ich das mal hoch. Und auch da, um nochmal auf die Reifen zurückzukommen, fahre jetzt auch Schlauchreifen wieder auf meinem Open. Und vorhin haben wir beide gesprochen, habe ich gesagt, du, das mit den, ich fahre da so einen Tune-Laufradsatz, geklebte Reifen mit dem Competition und habe zu dir noch gesagt, Mensch, das ist das erste Mal, dass ich mit dem scheibengebremsten Rad fahre und sich mich so fühle wie beim R3, wo ich auch mit geklebten Reifen fahre, wo ich gesagt habe, Mensch, ich hatte so eine Sicherheit, ich bin super in den Abfahrten gefahren. Ich bin jetzt kein riskanter Fahrer, aber es war wirklich so, ich hatte eine Höchstgeschwindigkeit von fast 80, bin gut durch die Kurven gekommen, hatte immer ein sicheres Gefühl. Und das ist ja einfach nur so ein ganz komisches Gefühl, was man hat. Ich habe mich einfach sicher gefühlt. Und da weiß ich jetzt nicht, ob das Einbildung ist, aber ich habe auch das Gefühl, dass es, weil du eben anfingst hier mit in den Kurven, hat man ein bisschen besseren Rollwiderstand. Kann das sein, dass ich das gespürt habe?
Wir müssen hier einfach dauerhaft eine Kamera und ein Video laufen lassen, einfach 24 Hours. Weil was habe ich dir denn geantwortet, als du das gesagt hast? Und das sind ja eigentlich Gespräche, das wären diese Knallergespräche, hätten wir das kurz aufgenommen. Ja. Dass du euphorisch sagst, ich habe mich so sicher gefühlt und gefreut und mit grinsenden Mundwinkeln. Und das ist halt nicht in dem Podcast jetzt. Wir geben jetzt halt so eine Situation wieder, die vor einer Stunde passiert ist. Aber was habe ich dir geantwortet? Das ist ein ganz wichtiger Fall. Also du musst dich sicher fühlen. Mit allem, was du in die Waagschale werfst, du musst nicht nur du, sondern jeder Fahrer muss das Gefühl haben, ich habe alles unter Kontrolle, ich fühle mich sicher, ich bin nicht in einer unsicheren Situation. Und das war ein wichtiger Punkt. Ja.
Also es war tatsächlich.
Und du musst es auch nicht wissenschaftlich erklären.
Nee, ich kann es nicht erklären. Es war nur so, wo ich dachte, oh, das ist super. Das war wirklich, wirklich ein ganz, ganz tolles Gefühl auf dem Rad.
So wie auch ganz wichtig ist, die Frage habe ich ja auch bekommen per E-Mail. Ja, aber jetzt fährst du Mountainbike ja auch schnell den Berg runter und fährst aber beim Mountainbike Tubeless, hast du nicht da Sorge? Und die Antwort ist nein. Ich bin ja, wenn ich das Mountainbike Tubeless fahre, auch echt sicher. Und ich bin eigentlich schon echt geläutert durch diesen schweren Mountainbike-Unfall, dass ich eigentlich ja denke, boah, du müsstest mal ein bisschen vorsichtiger den Berg runterfahren, da passieren ja auch manchmal Sachen, die du nicht unter Kontrolle hast. Das ist eine andere Blockade im Kopf, die Reifen sind es nicht.
Nee, aber so viel, wie gesagt, das Video ist schon live, könnt ihr euch angucken, falls ihr es noch nicht gesehen habt, ist ganz lustig geworden, aber man sieht auch, dass wir echt ganz schön da am...
Die Hitze war es, gell?
Ja, die 35, Hitze hat dir den 37 Stecker gezogen. Grad und... Aber die haben es echt gut gemacht da mit Duschen und so. Also der Veranstalter und die haben auch am Tag vorher auf die Webseite geschrieben, Jungs, fahrt eine Stufe weniger. Ne? Der Rad, also wenn ihr 260 geplant habt, fahrt vielleicht nur 200.
Das zeichnet den Veranstalter aus, dass er darüber nachdenkt.
Ja. Und mehr dazu erzählen Ole und ich dann in der nächsten Folge. Da bin ich auch schon ganz gespannt. Also war wirklich toll, muss man sagen. Also es ist wirklich wert, da auch mal ein bisschen drüber zu erzählen, glaube ich.
Mann, erzählen wir viel, Ingo. Und jetzt kommen wir zum Hauptthema.
Ist das jetzt
soweit?
Also wir kommen jetzt zu den Laufrädern. Das Gute ist, ihr habt schon viel über Laufräder gehört jetzt. Also fangen wir nicht bei Null an. Ich habe das versucht, so ein bisschen zu strukturieren, dass wir auch nichts vergessen.
Wir werden ganz viel vergessen,
Ingo. Genau, und würde jetzt als erstes nur nochmal zum Verständnis, weil das auch viele nicht verstehen, auf diese Laufgradgrößen eingehen, die es überhaupt gibt aktuell. Ich würde jetzt geschichtlich mal so ein bisschen...
Geschichte ist nicht so wichtig.
Und es gibt halt 26 Zoll Laufräder, 27,5 Zoll Laufräder und 28 Zoll Laufräder. Da muss man so ein bisschen unterscheiden zwischen Mountainbike und Road.
Ja, bei Road, richtig.
Bei Mountainbike, die 26 Zoll Mountainbikes gibt es noch. Das ist, glaube ich, noch der alte Standard. Mountainbikes waren immer 26 Zoll. Ja. Ist aber heute, glaube ich, nur noch selten Thema. Ne? Vielleicht im Downhill noch.
Ein paar
noch.
Downhiller haben das, Extremtrails so.
Ja. Ja.
Da sind wir nicht die absoluten Profis.
Nee, genau. Und dann gibt es die 27,5 Zoll oder auch 650B genannt. Die habt ihr bei uns, wenn ihr uns schon länger verfolgt, ganz, ganz oft gehört, weil die auch in den Open und 3Ts bei uns oft drin sind, obwohl es ein Standard ist, der mit dem Rennrad nichts zu tun hat. Das ist ein reiner Mountainbike-Standard.
Erklären wir noch.
Und dann gibt es im Mountainbike-Bereich die sogenannten, also es sind dann die 28 Zoll, die ich eben schon genannt hatte. Das sind aber, die werden 29er genannt. Warum werden denn 28 Zoll 29er genannt? Ja, weil das Mountainbike natürlich ein ganz dicker Mountainbike-Reifen ist und dann sozusagen Umfang von 29 Zoll entsteht.
Gut erklärt, Ingo.
Ja, das heißt, am Ende des Tages ein 29er ist wie auf dem Rennrad eine 28 Zoll Felge.
Genau.
Was wir im Gravel-Bereich haben, was wir eben schon genannt haben, sind dann nur noch 28 Zoll und 27,5 Zoll. Andere Größen werden da nicht verbaut.
Richtig.
Also auch wieder diese 27,5 Zoll 650B, das, was ihr aus unseren Opens kennt. Und im Rennradbereich ist eigentlich ausschließlich 28 Zoll unterwegs. Ne? Ich glaube nicht, dass es noch kleinere gibt. Vielleicht im Kinderfahrradbereich.
Und früher waren natürlich die Triathlon-Räder, wenn man mal anfängt, Dan Enfield, Quintana Roo, steile Sitzrohrwinkel, das hat man früher alles mit, jetzt haben wir doch Geschichte, das hat man früher alles mit 26 Zoll Laufrädern gemacht. Ich hatte in meinem Podcast mal erzählt, Paula Newby-Fraser, achtmalige Hawaii-Gewinnerin, ist sogar auf 24 Zoll Laufrädern mal unterwegs gewesen.
Ja. Ja, aber das sind so eigentlich die Größen und in meisten Fällen, wenn man von Laufrädern spricht im Rennradbereich und Gravelbereich, haben wir jetzt am meisten zu tun, weil wir jetzt nicht die Mountainbike-Bude sind eigentlich 28 Zoll und 27,5 Zoll.
Was noch für den Anfänger für Verwirrung sorgt, ist, du hast das gesagt, 27,5 Zoll oder 650B in Englisch oder 650B in Deutsch. Das ist ganz komisch und das Gleiche gibt es, also es meint das Gleiche. Ja. Und bei den 28 Zoll Rennradfelgen, weil ihr öfter auch mal Schläuche kauft, dann steht da nicht 28 Zoll drauf, dann steht da 700C oder 700C.
Ja.
Das meint das Gleiche und damit können wir es auch
belassen. Und dann versteht man auch, warum das eine 650 und das andere 700.
Genau. Ich wollte das nur noch mit sagen, weil das sind wieder Themen, die vorwiegend die Anfänger vielleicht mit auf den Weg bekommen. Also sucht ihr einen Rennradschlauch, kann der 28 Zoll sein oder 700C, das Gleiche.
So, und dann kommt ja, das heißt, man wählt irgendwann mal eine Größe aus, beziehungsweise beim Rennrad wählt man nicht aus, beim Gravelbike könnte man auswählen zwischen zwei Felgen jetzt heutzutage, beim Mountainbike muss man, glaube ich.
Kann man auch zwischen zwei wählen?
Kann man zwischen zwei wählen.
Gibt's auch 27,5.
Und in den 29er kann man auch 27,5 einbauen, ohne Probleme.
Korrekt.
Meistens entscheidet man sich dann aber auch, glaube ich, für einen anderen Rahmen, ne, würde ich sagen.
Mhm.
Und dann kommt ja der nächste Schritt, ja, welches Material nehme ich denn? Und das ist, glaube ich, auch jetzt schon ein Thema, wo man so ein bisschen tiefer einsteigen muss. Gibt es Stahllaufräder?
Noch? Ja, klar.
Okay.
Also, wenn wir wieder den ganzen Weltmarkt, alles, was an Vorder-
und Hinterrädern... Ich meine jetzt im sportiven Bereich natürlich. Ne? Also das heißt, es geht eigentlich los, ich kaufe mir einen Alu-Laufradsatz, ich kaufe mir einen Carbon-Laufradsatz mit einer Alu-Bremsflanke oder ich kaufe mir einen Vollcarbon-Laufradsatz. Das sind jetzt die drei, die ich so gedacht habe. Fällt dir noch was ein?
Nein.
Okay.
Also Stahl ist raus.
Okay. Das ist dann vielleicht nochmal bei so einem Baumarktbike irgendwo der Laufradsatz. Selbst da wird es wahrscheinlich Aluminium sein, gehe ich mal von aus, ne? Oft.
Nein.
Auch nicht.
Baumarkt 130 Euro, was soll denn da Aluminiumfelge drauf sein?
Okay.
Interessiert doch keinen, Hauptsache billig.
Und die, aus welchem Material sind denn die Speichen meistens?
Ja, also wir haben ja keine stahl-nicht rostenden Speichen mehr. Wir haben ja alles Nioroster-Speichen. Heißen die. Also das ist alles ganz entscheidend. Da ist nichts mehr mit rostendem Stahl.
Das heißt, die Speichen sind nicht aus Aluminium dann. Die sind dann aus Stahl.
Ja.
Es sei denn, es ist jetzt irgendwie sowas ganz fancy, carbonmäßiges, ne?
Und dieser klassische Begriff, Nieroster.
Okay, interessant.
Und die Nippel wiederum gibt es Stahl, Messing, Aluminium.
Okay.
Also diese Dinger, die in der Felge drin sind, die du dann drehst, um die Speichenspannung zu erhöhen.
So, und jetzt ist es für die Entscheidungsfindung, welche Felge kaufe ich? Kaufe ich jetzt eine Alufelge? Carbon, Aluminium oder Vollcarbon ist ja in den meisten Fällen erstmal eine Geldfrage.
Ich höre mal zu, wie du das erklärst.
Ja, ich glaube, es ist tatsächlich eine Portemonnaiefrage, wie viel man ausgeben möchte auf der einen Seite. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es immer noch Leute gibt, gerade Felgengebremst, die dann sagen, ja, ich fühle mich auf einer Alufelge sicherer wegen des Bremsverhaltens zum Beispiel.
Kann ich verstehen, die Aussage?
Ja, das wäre jetzt so beratungstechnisch. Wie würdest du denn einen Kunden beraten, wenn der zu dir kommt und sagt, ja, was ich weiß nicht, ob ich Alu oder Carbon und so weiter und in welche Richtung berät man da?
Man muss ja, wenn man einen Kunden richtig beraten will, erstmal auch fragen, was für ein Fahrrad hast du denn und wo möchtest du dieses Fahrrad bewegen und wie viel Erfahrung hast du? Diese Sachen sollte man ja, kann man sich auch selber mal so einordnen, wo ist man?
Okay.
Ist man jetzt ein Ja, wir müssen einfach Beispiele dann sagen. Ist das okay, dass ich einfach Beispiele bringe?
Gerne, ja, ja, ist ja viel interessanter also, als nur die graue Theorie.
Fangen wir mit dem absoluten Neuling an. Ich möchte mir ein Rennrad kaufen, habe zwischen 1.000 und 1.500 Euro im Portemonnaie. Dann wird es wahrscheinlich keine Carbonfelge. Mhm. Ja? Aber dann komme ich hier rein und was ist dann die Beratung? Die Beratung ist preisgesteuert. Nicht materialgesteuert, sondern preisgesteuert, weil der Kunde sagt, ich habe jetzt hier mein Budget, ist mein erstes Rennrad, ich weiß gar nicht, wo die Reise so lang geht und möchte zwischen 1.000 und 1.500 ausgeben, dann ist es vielleicht automatisch kein Carbonrahmen, sondern ein Aluminiumrahmen. Es fängt vielleicht mit einer niedrigeren Einstiegsgruppe, vielleicht sogar die Shimano 105er Gruppe, irgendwo in dem Segment ist dann die Gruppe und dann sind das klassischerweise nicht leichte Aluminium-Laufräder.
Und die sind auch nicht aerodynamisch geformt oder
in der Regel halt
ganz
nicht,
normale, ne? Wie man sie kennt. Ne?
Vielleicht muss man dann noch einen Euro mehr ausgeben, dann hätte man das, was aber auch gar nicht vielleicht für den Einsteiger wichtig ist. Der ist wichtig, dass er erstmal aufs Rad kommt. Viel wichtiger wäre, es ist nicht so wichtig, ob er 1.000, 1.100, 1.300, 1.500 ausgibt. Muss ich eine Lanze für den Bikefitter brechen, der ja auch in mir schlummert? Kauf nicht die falsche Größe. Ein beliebter Fehler ist ja, ich gehe in den Laden, da steht dann dieses Fahrrad, was seit 2 Jahren nicht verkauft ist. Das muss dem nächsten Kunden passen. Ne? Also es ist jetzt ein 54er Rahmen und ob der Kunde 1,65 oder 1,85 ist, das passt dem, weil das jetzt weg. Das sind Taktiken, die missfallen mir sehr. Und dann fallen natürlich viele Einsteiger auf solche Angebote rein. Da steht jetzt hier 20%, 30% Rabatt drauf und der Verkäufer will einfach nur, dass dieses Rad rausgeht. Das ist Mist. Dann ist es tatsächlich besser, wenn man vielleicht vorher ein Bikefitting bucht oder zumindest Freunde fragt, die sehr lange in der Szene sind, denen man das Vertrauen aussprechen will. Zumindest das sollte man machen. Wenn man wirklich keine Freunde in der Szene hat, ist es vielleicht wirklich gut zu sagen, ich buche ein professionelles Bikefitting, was neutral ist.
Okay.
Wo ich das Bikefitting an sich bezahle und dann mit Daten rausgehe und sage, jetzt gucke ich mal, was der Markt mir anbietet und ich brauche dann wirklich jetzt die und die Oberrohrlänge und etc. Das ist also die Sache für den preisgesteuerten Kauf, wo es jetzt nicht darum geht, welche Felge brauche ich, wie hoch soll die sein, ist einfach, dass der Preis verbietet ist. Der Kunde hat jetzt dieses Fahrrad für 1.400 Euro und sagt, Mensch, ich habe richtig Spaß am Rennradfahren. Ich komme nach einem Jahr schon wieder rein und sage, jetzt brauche ich aber mal heiße Felgen. Jetzt hat er das Fahrrad ausgegeben und dann ist natürlich ganz klar, die Antwort ist, das nächste, was dich vielleicht schneller macht, ist die aerodynamischere Felge. Die aerodynamische Felge kann wieder Aluminium und Carbon sein. Kann auch der Misch, den du angesprochen hast, sein. Aluminium-Bremsflanke, Carbon-Verkleidung. So ein Klassiker wie zum Beispiel Mavic Cosmic Carbon war da jahrelang am Markt sehr weit verbreitet. Das kann man ja auch mal Namen nennen. Und dann ist das vielleicht der nächste Step, dem Kunden zu sagen, Mensch, vielleicht hast du da die Preisklasse 500 bis 1.000 Euro über für einen aerodynamischen Laufradsatz, dann ist es logischerweise auch wieder ein bisschen preisgesteuert, dass man in die Königsklasse, die wir dann gerne mal sagen wollen, vielleicht als Zip nicht reingehen kann, aber vielleicht Mavic Cosmic oder was auch von vielen anderen Herstellern da so angeboten wird. Und dann kann man ihm sagen, pass mal auf, du hast vielleicht so zu 1.000, 1.500 Euro als ersten Schuss fürs ganze Fahrrad gemacht und jetzt gibst du nochmal zwischen 500 und 1.000 Euro für die nächsten Step aus für aerodynamische Laufräder. Und dann ist klar, ein Hochprofil-Aluminium-Laufradsatz, der wird nicht leichter, der wird dann aerodynamischer.
Wegen des Materials.
Habe ich halt mehr Aluminium, ist die Felge natürlich schwerer, das ist natürlich ärgerlich. Und hat der Kunde ein etwas höheres Budget und sagt, na dann nehme ich halt doch, klar, den nächsten Step, dann nehme ich einen leichten, hochprofiligen Carbon-Laufradsatz, dann ist wichtig zu fragen, welche Höhe nehme ich da vorne? Ja, das ist die nächste Sache, weil man muss dann mal eingucken, wie stabil ist der Kunde gebaut? Ist das so einer, der so stämmig ist wie ich? Der kann dann mal 5, 6, 7, 8 Zentimeter im Vorderrad gut halten. Ist das eine zierliche Person? Egal ob Mann oder Frau, da ist vielleicht vorne wichtig, nicht so eine hohe Felge zu nehmen. Du bist ein großgebauter Mann, hast dich trotzdem jetzt bei den Felgen, die dir auf Alp Extrem gefahren bist, ein bisschen auf 4, 5 Zentimeter, glaube ich, Felge.
Ja, 3 bis 4.
Weil du Sorge hattest mit dem Wind. Also
das ist die nächste Entscheidung. Das weiß ich jetzt nicht, ob das so rübergekommen ist. Hohe Felge vorne bedeutet immer, dass wenn ein Seitenwindschlag kommt, hast du eine große Angriffsfläche. Das bedeutet, du fährst geradeaus, Seitenwind schlägt auf diese große Fläche. Und du kriegst so einen kleinen Zitterer im Lenker, ne? Also du erschreckst dich auch. Also ich habe oft Schrecksekunden gehabt.
Ja.
Und meistens passiert nichts, aber wer da ein bisschen Angst vor hat und das ist deswegen auch leichte Personen, die vielleicht nicht so das schwere Gewicht auf dem Lenker haben, werden das natürlich eher spüren als jemand, der ein bisschen schwerer ist. Das wollte ich jetzt nur nochmal erklären, dass das so auch bildlich, wörtlich, hörerisch natürlich auch vielleicht gut ganz gut rüberkommt. Ne? Gut,
und das ist, wenn, dann greife ich da noch kurz ein, damit das auch gleich mit abgehandelt ist. Das betrifft auch viel mehr das Vorderrad als das Hinterrad, weil genau. Im Vorderrad habe ich ja ein Drehgelenk. Im Steuerrohr sind ja praktisch, da lenke ich halt mit. Und wenn vorne am
ist beweglich.
Ist ja. Beweglich und das Hinterrad ist ja starr drin. Das heißt, drückt der Wind hinten ein bisschen mehr drauf, habe ich ein bisschen mehr den Segeleffekt. Aber nicht, dass da hinten das Rad sich dreht. Ja?
Und das Gewicht sitzt natürlich auch hinten.
Genau. Weißt du, ne? Ja. Also der nächste Step von der Beratung wäre dann auch wieder nicht materialorientiert, sondern eher vielleicht eine Hochprofilfelge. Und
da würdest du auch dem Kunden für 1.500 Euro eher einen Laufradsatz neu verkaufen, als zu sagen, ja, kauf dir doch jetzt einen Carbonrahmen statt und fahr die alten Laufräder weiter?
Das bespricht man ja mit dem Kunden und ich nehme ja nur Beispiele.
Ja, genau.
Wir können ja nur ein Klassiker, der oft passiert. Jetzt hat das voll eingeschlagen, das Rennradfahren. Nach einem Jahr braucht er jetzt heiße Laufräder, weil das sieht ja auch total sexy aus mit seinen Laufrädern und er verspricht sich auch bessere Geschwindigkeit. Ist der Laufradsatz, der sich dreht, der macht dich schneller, der Carbonrahmen macht dich nicht schneller.
Hätte ich jetzt nämlich auch so gedacht. Ne? Also das ist auch vieles, was viele nicht verstehen, die dann sagen, ja, ich will jetzt einen Carbonrahmen und fahren dann aber diese ganz dünnen Aluminiumfelgen. Genau. Was ja auch nicht schlimm ist, weil man kann ja irgendwann ein Jahr später nochmal in Laufradsätze wieder nachinvestieren. Ist auch nicht doof. Also ich habe auch viele Kunden, mit denen ich spreche, wo ich sage, okay, dann kauf dir doch jetzt einen hochwertigen Rahmen mit den billigen, in Anführungsstrichen billigen Alufelgen, die vielleicht im Komplettrad einfach mitgeliefert werden. Das sind ja so diese typischen, einfachen Alufelgen, die da mitgeliefert werden. Und dann, wenn du dann sagst, du willst nochmal nachinvestieren, kaufst du dir den Laufradsatz dazu. Und so wie du hast das Beispiel jetzt umgekehrt genannt, du hast genau. Schon ein schönes Fahrrad und mit dem Laufradsatz hast du wirklich eine Chance. Und das ist wirklich so, auch wenn man in die 300-400-Euro-Klasse dann einsteigt, hat man schon einen echten spürbaren Gewinn teilweise gegenüber den Laufrädern, die vom Hersteller mitgeliefert werden.
Was aber auch okay ist, jetzt hast du dieses Fahrrad angeschafft und ein Jahr später möchtest du den nächsten Laufradsatz kaufen. Vielleicht kaufst du dir dann, wenn das Budget hergibt, den Laufradsatz, den du auch die nächsten 5 Jahre behalten willst. Weil der nächste Step
ist ja dein Laufradsatz.
Dann ist der nächste Rahmen. Aber wenn man jetzt sagt, jetzt habe ich Teil 1 gemacht. Ich habe dieses Komplettrad gekauft mit normalen Laufrädern, abgeschlossener Prozess. Und jetzt kommt dieser Prozess vielleicht vielleicht nach 2 Jahren. Ich erfinde das gerade, während ich rede, aber diese Fälle erfinde ich nicht einfach nur so, sondern die kommen hier auf. Ja. Ein Kunde hat es tatsächlich getoppt, den erzähle ich dir gleich, den Scherz. Das ist ein Freund von dir, der Dieter, der hat, hat nicht lange gedauert. Aber das kommen wir gleich zu, ich schweife ab. Wir haben jetzt diesen Fall, er möchte den Aero-Laufradsatz haben und vielleicht gibt das Budget nach einem Jahr das schon her, dass er in die Königsklasse vielleicht reingehen kann und jetzt kommen wir da drauf. Dann muss der aerodynamisch werden, aber auch nicht tonnenschwer sein, sondern auch noch ein bisschen leicht. Und dann sind das klassischerweise Laufräder, die für 1.000 Euro nicht mehr zu halten sind. Mhm. Also nicht der Premium-Markenhersteller, da kommen wir nachher nochmal zu. Also Premium-Hersteller heißt, es ist eine bekannte Marke. Und es ist mir wurscht, ob wir Mavic nennen, ob wir Reynolds nennen, ob wir Head nennen, ob wir Zip nennen, ob wir Envy nennen, DT Swiss nennen, wen ich jetzt auch, C-Tech. Ja. Premium-Marken, damit wir uns neutral hier verhalten im Podcast. Ich fahre Headfelgen, die haben wir gar nicht in unserem Webshop. Mehr Ehrlichkeit kann ich nicht rüberbringen, hoffentlich. Da durchbrechen wir die 1.000-Euro-Liga und es geht auch ganz oft Richtung 2.000 Euro. Und der Kummer ist groß, aber nochmal nachgedacht, ich habe jetzt ja die erste Hürde überwunden. Ich finde Rennradfahren toll, ich habe viel Spaß, ich habe da nicht ins Klo gegriffen mit der Sportart. Ich weiß schon, ich bleibe 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre dabei. Wenn ich da so die ersten Bestätigungen bekommen habe, vielleicht kaufe ich mir dann doch den Laufradsatz, und achte drauf, der noch teurer ist als die Erstanschaffung meines ganzen Fahrrades. Und ich unterschreibe das auch noch. Also ich unterschreibe das auch noch, weil was kommt denn dann in 4, 5 Jahren?
Der neue Rahmen.
Der neue Rahmen, der Carbonrahmen.
Die Laufräder kann man einfach mitnehmen. Weil sonst wären wahrscheinlich die 500 bis 1.000 Euro rausgeschmissenes Geld.
Richtig, weil dann hast du wieder
dann hast du irgendwann 3.000 Euro Fahrrad und dann sind die Laufräder wieder nicht das Passende. Ne?
Ja. Und
okay, verstanden.
Das wäre eine gute Herangehensweise. Was empfehle ich den Kunden? Und wenn ich jetzt natürlich jemanden habe, der so ganz generös, ohne es blöd zu finden, durch den Laden geht und sagt, Mensch, empfiehl mir mal was richtig Heißes, was würdest du mir jetzt empfehlen, und achte jetzt nicht auf die, wie sage ich das im Podcast, sonst wirst du der Affe hier.
auf die letzte Kommastelle.
Du brauchst nicht auf die letzte oder auch ja, ein bisschen lockerer von der Hand gehen und sagen, Mensch, ich will diese Sachen nicht zu ausgiebig diskutieren. Was kostet denn jetzt so ein schöner Aero-Laufradsatz mit einer, was weiß ich, 4, 5, 6 Zentimeter hohen Felge? Dann besprechen wir natürlich die Systeme, die wir auch in den letzten Podcast angesprochen haben. Mache ich Tubeless, mache ich Tubular, mache ich Drahtreifen? Das besprechen wir noch, aber es wird ein königlicher Hersteller dann werden, wenn man mir die freie Hand lässt. Dann wird es ein absolutes Markenprodukt, weil ich auf China Produkte nicht viel Wert lege. Mhm. Also ich brauche eine Qualität dahinter. Ich stehe auch mit meinem guten Ruf dahinter, dass ich den Leuten nur gute, vernünftig funktionierende Sachen verkaufe. Und dann ist es, dann liegt das klassischerweise zwischen 1.500 und vielleicht so 2.500 Euro, damit man diesen Kummer weiß, der einen da erwartet. Und das wäre die nächste Beratung. Und das ist selbstverständlich komplett Carbon.
Vollcarbon, genau.
Vollcarbon.
Und Vollcarbon hat natürlich den Vorteil, es ist leichter als Aluminium. Es ist natürlich auch wahrscheinlich stabiler gebaut als jetzt so eine Alu-Carbon-Variante, weil ja letztendlich da zwei Materialien zusammengefügt werden müssen. Hier hat man jetzt nur ein Material.
Wenn du, nehmen wir jetzt eine Felge, die vielen Leuten klar ist, zumindest hier vielen von euch Profis, die jetzt zuhören, wenn wir jetzt zwei Felgen-Shapes als Durchbruch nehmen, die sehr viel geändert haben im System, dann ist es Head Stinger Felgen und Zip Firecrest Felgen, beide so in 5-6 Zentimeter Design, die sind sehr breit geworden und oben rund. Diese Felgen könnte man für das Gewicht, was sie auf die Reise schicken, nicht in Aluminium bauen.
Und ich glaube, das Carbon erlaubt ja auch, wie bei Zip, diese Golfballoberfläche und sowas, was man mit Alu nur sehr schwer und sehr teuer fertigen könnte. Das heißt, das Carbon kann man ja wirklich so backen, wie man es gerne hätte.
Richtig.
Und erlaubt aerodynamische Formen, die man im Alu-Bereich gar nicht so hinbekommen könnte.
Meine ersten selbst gekauften, ohne Papas Geld, Aero-Felgen, die damals auch um die 1.000 deutsche Mark gekostet haben, waren die Campagnolo Schamals. Und die musst du dir vorstellen, die waren wirklich wie so ein V. Ja. Laufen. Ne? Und das ist natürlich nach heutigen Erkenntnissen gar nicht mehr top of the pop. Das ist gar nicht mehr super aerodynamisch. Aber
das war damals, ne?
Genau. Ja. Genau.
Okay, also und diese Nachteile von Carbon, was wir vorhin tatsächlich auch schon besprochen haben mit deinem La Palma-Urlaub.
Es wird sehr heiß an der Bremsflanke, genau. Da muss ich nochmal drauf achten, welchen Schlauch ich reinziehe.
Das waren aber auch so diese Kinderkrankheiten, glaube ich, die heute nicht mehr ganz so schlimm sind. Zumindest haben viele Hersteller das jetzt mit der Bremsflanke ganz gut im Griff. Trotzdem wird sie noch heißer als eine Aluflanke, oder? Ist das so richtig?
Ja, also das ist erstmal richtig. Und es haben auch viele Hersteller nicht im Griff.
Ach so. Okay.
Und das ist dann,
da muss man dann wieder gucken, was man nimmt. Ne?
Und da muss man dann gucken, was man nimmt. Und wenn wir hier einen ehrlichen Podcast abreißen sollen, nenne ich die Marke, die es von der ersten Stunde an gut beherrscht hat. Mhm. Deswegen sage ich das auch. Das ist Zip.
Ja.
Von der ersten Stunde der Carbonfelgen, wo sie auf den Markt kamen, waren sie schon sehr, sehr gut. Sie haben einen riesen Fehler würde ich nicht sagen, es war damals Stand der Technik. Sie hatten von der Hitzeentwicklung kein Problem, aber von der Bremswirkung ein Problem. Dadurch hat die ganze Industrie gelitten, weil Zip waren so die Vorreiter mit Carbonfelgen. Und dann haben sie dann gesagt, hier auf der Felge bist du noch sicher unterwegs, wenn du mit Kork bremst. Also nicht mit Gummi, sondern mit Kork Bremsbelägen. Und wer diese Zeit noch kennt, Grüße an die Community 30 years ago. Bei Regen auf der Zip-Carbon-Felge, das Rad hast du gar nicht zum Stehen gekriegt. Katastrophal.
Und also dann, dieses Regenthema, das war nämlich auch was ich unbedingt noch ansprechen wollte. Aber
ja, aber das war natürlich, und daher rühren natürlich diese ganzen Sachen, Alter, wenn du Carbon-Felgen hast, es regnet, du
das kriegst heißt, die Karre nicht Felgen, zum Stehen. Felgen gebremst ist natürlich Alu bei Regen wahrscheinlich immer noch das Beste, beziehungsweise jetzt die aktuellen, glaube ich, ziehen gleich. Ne?
Also wenn wir jetzt die königlichen Hersteller nehmen, ob das jetzt meinetwegen, es fällt mir schwer, weil ich mich dann festlege auf ein paar Hersteller, aber nehmen wir jetzt mal Envy, Head, Zip, Reynolds, so ein paar Premium-Sachen. Es tut mir viel leid, wenn jetzt der Produktmanager von Marke XY nicht genannt wird. Die haben kein Problem mehr mit Nässe auf Carbonflanke. Das ist genau, wie ich das vorhin sagte, mit den Drahtreifen. Die sind jetzt vom Rollwiderstand super geworden. Und so sind auch die königlichen Hersteller der Carbonfelgen, die sind auch super geworden.
Das heißt, mit Alu-Felgenbremse habe ich keinen Vorteil mehr.
Nee, also das ist dann
vielleicht. Das ist ja noch, also, auch noch so ein Mythos, der hängen geblieben ist. Und ich habe ja tatsächlich vor 5 oder 6 Jahren auch, jetzt sind wir wieder bei den Lightweights.
La Palma, ja, hast du ja die arme La Firma, die machen tolle Laufräder, ja, aber auch das gehört dazu.
Die haben es ja mittlerweile auch im Griff, so ist es ja nicht. Aber damals, die Lightweights, die ich gefahren bin, Ötztaler bei Dauerregen.
Schlechte Entscheidung gewesen.
Ja, das Gute war, dass ich vorher schon mal so einen Radmarathon gefahren bin zur Übung, meinen ersten damals tatsächlich. Und da habe ich einmal einen Schreck gekriegt. Du musstest, für die es nicht mehr wissen, du musstest bremsen. Oder es hat geregnet, du bremst. Und 1, 2, 3, es ist nichts passiert.
Ich weiß.
Du bremst ins Leere. Es ist so, als würdest du sagen, was ist denn jetzt los? Bremsen deinen Arsch.
Auf den früheren Zipfelgen mit Carbon brauchtest du nicht bis 1, 2, 3 zählen, sondern bis 10.
Okay.
Das ist 10 Mal, 10 Sekunden.
Und dann ist es aber so, dass es irgendwann greift ja die Bremse. Weil das Wasser wird verdrängt durch die Drehung und sonst wie.
Ich weiß, was du sagst.
Und Gott sei Dank habe ich da einen ganz guten Finger gehabt, dass ich dann nicht über den Lenker gegangen bin, weil in dem Augenblick, wo sie greift, greift sie dann ja auch. Ne? Also das war so der Stand früher. Das ist heute, wie gesagt, heute ist das nicht mehr so. Und ich bin dann in Ötztaler da wirklich mit Vorausschau, denn das Timmelsjoch war halt wirklich, da kamen die Wasserfälle entgegen, bin ich das Timmelsjoch runtergefahren. Hab andere gesehen, die ihre Carbonräder geschoben haben. Ich habe es tatsächlich irgendwie gebacken gekriegt, aber weil ich ganz gut in Mathe war und grob, also das macht man, ist ja ein Automatismus, aber man hat ja grob vorausrechnen können, okay, ich fange jetzt schon mal an zu bremsen, da vorne kommt die Kurve.
Ja, ein bisschen Erfahrung spielen lassen.
Also das war wirklich krass früher und jetzt fahre ich ja die ZIP 202 zum Beispiel auf La Palma, also wir auch durch den Regen gefahren. Da ist es überhaupt nicht mehr so. Und da kommen wir ja auch später noch zu, mit Scheibenbremsen hat man das
Problem
komplett
nicht
mehr zu. Da kommen wir gleich.
Lass uns mal ganz kurz noch die Felgenbremse abhalten. Ein wichtiger Punkt, der sich geändert hat in meiner eigenen Meinungsbildung, den würde ich auch, ist ja auch wichtig, dass man die Erfahrung da nochmal sagt. Es gab auch ganz lange, und es gibt auch noch Hersteller, die das machen, die Kombination, ich habe zwei Welten miteinander vereint. Ich habe eine Aluminiumfelge, eine Bremsflanke und habe eine sogenannte Carbon-Verkleidung aus aerodynamischen Gründen dort aufgesetzt. Mavic Cosmic Carbon ist der jahrelange Klassiker dafür gewesen und auch gar nicht kritisch, weil würdest du eine Beschädigung an der Carbonverkleidung bekommen, das ist kein tragendes Teil gewesen. Ja, es war einfach nur eine Verblendung aus aerodynamischen Sachen. Also nicht blöd, dann habe ich im Prinzip kein Sicherheitsrisiko, weil ich das Carbon an die Aluminiumfelge geklebt habe. Mein Gott, es ist völlig wurscht, es ist eh kein tragendes Teil. Und wenn wir an die ersten ZIP 404 gehen, die haben das zwar im Griff gehabt, aber das wäre heute gar nicht mehr zu vertreten. Aluminiumflanke, Carbon 5 cm draufgeklebt auf die Flanke, den Nippel aber jetzt nicht mehr in der Aluminiumfelge, sondern in der Carbonfelge gehabt. Das heißt, es ist auch wirklich wichtig, dass die Klebeverbindung von der Carbonverkleidung, die tragend ist, zur Aluminiumfelge funktioniert. Das hat Gott sei Dank auch alles super funktioniert und die Qualitätskontrolle war auch gut, ganz, ganz wenige Defekte, meistens durch wirklich zu extremen Temperaturen gebremst, wo es auch natürlich schwierig ist, das mit dem Kunden zu besprechen. Das hat sich geändert zu Felgen aus, das nennen wir gerne wenn ihr sowas lädt, Full Carbon Clincher, kommt dann oft mal als Begriff raus. Also Vollcarbon-Drahtreifen wäre die deutsche Übersetzung dafür. Da habe ich ja ein ganz entscheidendes Problem nicht mehr. Ich habe alles aus Carbon gebacken, weil du das sagtest, das lässt sich auch gut legen und von Layer und alles machen. Und ich brauche nicht noch einen Klebstoff, um das mit Aluminium zu verbinden. Okay. Ja, das geht zwar alles. Ich glaube, wir sind mit Kleber zum Mond geflogen. Das geht.
Ja.
Nicht wir, aber die Menschheit. Und wir haben übrigens einen Kunden, den ich hier mit grüße, den Alexander, mit dem habe ich gestern telefoniert, der ist in dieser Branche Spezialist für Kleber, den grüße ich einfach mal, weil der wird sich freuen, wenn ich in meinem Podcast, der hat gesagt, der hört es im Autoradio. Ja. Dieses Problem eliminiere ich natürlich, wenn ich eine Vollcarbonfelge habe. Und damit wäre die Beratung eigentlich, was kaufe ich denn, wenn du noch Fragen hast, aber damit wäre es, kaufe ich eine Alufelge, kaufe ich eine Hochprofilfelge, kaufe ich eine flache, das wäre es eigentlich für den felgengebremsten Fahrer.
Okay.
Für die Scheibe sieht es wieder anders aus.
Okay, Scheibenbremse ist ein anderes Thema. Beim Felgenbremsen haben wir aber noch einen Nachteil gegenüber, glaube ich, auch gegenüber den Scheibenbremsen. Das heißt, ein felgengebremstes Rad oder auch ein Carbon, was auch immer, Alu oder sonst wie, ja, das verschleißt ja.
Richtig.
Also das habe ich noch nicht geschafft, mal eins kaputt zu fahren, aber ich habe von Leuten gehört, die haben ihre Zips schon so und so viel zigtausende Kilometer gefahren und irgendwann macht die Bremsflanke nicht mehr mit oder wird zu dünn oder was auch immer. Wie erkenne ich sowas und scheint das normal zu sein, ne?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Hast du den eigentlich notiert? Nee, hast du nicht notiert. Hast du das notiert? Das ist ja erstaunlich, dass du das so aus dem Stehgreif sagst. Aber guter Punkt, kann ich sehr gut drauf eingehen, freut mich richtig. Weil das ist ein richtiges, schönes Thema. Haben wir eine Drahtreifenfelge, egal ob Aluminium und Carbon, ist das ein wichtiges Thema. Zu messen, jetzt kann ich das natürlich im YouTube-Video besser zeigen, als bei Podcast erklären, aber dieses U, diese Haken, die ich rechts und links habe, damit der Reifen hängt, da bremse ich ja auch drauf. Genau. Wenn ich da zu viel Material abtrage, dann droht diese Flanke zu kollabieren. Die soll ja eigentlich gerade sein als Fläche und dann, wenn die sich schon nach innen beugt, so eine Beule hat, das erleben wir in der Werkstatt. Wir betreuen werkstatttechnisch die Leute seit über 25 Jahren. Da muss man dann leider sagen, hier, das fährst du nicht mehr. Du kaufst dir jetzt neue Aluminiumfelgen, weil die kollabiert schon.
Okay.
Es gibt einen kleinen Messschieber, der praktisch wie beim Auto auch die Dicke der Bremsscheibe messen kann. Der hat so zwei Zänkchen. Damit kann man das tatsächlich nochmal messen. Aber oft ist es auch schon, wenn man mit dem Finger so an der Bremsflanke lang geht und die ist nicht mehr gerade und die ist schon so leicht durchgebeult, dann war es das mit der Felge. Okay. Die darf nicht kollabieren. Das Gleiche gilt für Carbon. Entscheidender Vorteil von Carbon ist, das dauert ewig, bis das Material abgetragen ist. Bei Aluminium hast du den Verschleiß auf den Bremsbelägen als auch auf der Aluminiumfelge. Bei Carbon hast du deutlich mehr Verschleiß an den weichen Bremsbelägen, während noch auf der Felgenbremse, aber wenig am Carbonabrieb. Das ist ein richtiger, schöner Vorteil von Carbonfelgen. Die sind zwar dann vielleicht teurer, aber sie halten auch länger, es sei denn, du triffst die Bordsteinkante.
Okay, und die Bremsbelege sind auch unterschiedlich? Das haben wir jetzt nebenbei nochmal so erzählt.
Das haben wir nebenbei erzählt. Die Bremsbelege sind unterschiedlich.
Also immer Carbon-Bremsbelege kaufen für
Carbonfelgen.
Und deswegen ist es auch schwierig, an einem und demselben Rad Carbon und Alu zu mischen. Ne? Es sei denn, oder kann man mit den Carbon-Bremsbelegen sagen, ja.
Erkläre ich gleich.
Okay.
Behalte es kurz im Kopf, erkläre ich gleich. Wegen der Abnutzung. Aluminium hat also höhere Abnutzung als bei Drahtreifen. Carbon, Entschuldigung. Und jetzt bin ich raus aus dem Konzept. Ganz kurz, bei den Drahtreifenfelgen ist das ein heißes Thema. Also da muss man wirklich mehr drauf achten. Jetzt wollen wir nicht zu viel in die Kerbe für Schlauchreifen gehen, aber ganz klar, auch Schlauchreifenfelgen gibt es aus Aluminium. Und bei der Schlauchreifenfelge, ich treibe es mal auf die Spitze. Wenn ich bei der Schlauchreifenfelge die Felge so abbremse, dass ich theoretisch ein Mini-Loch schon reingebremst habe, die Wahrscheinlichkeit, dass du damit tödlich verunglückst, ist wesentlich geringer als bei Drahtreifen, weil der Reifen ist oben drauf geklebt. Es gibt noch eine tragende Konstruktion, um die Sache, du hast sowieso Quatsch gemacht, weil du ein Loch eingebremst hast. Aber wenn wir noch den Faktor reinnehmen, bremse ich runter? Die Carbon-Schlauchreifenfelge, meine Herren, ich weiß nicht, ob die meisten Kunden von uns werden die niemals in ihrem Leben abgebremst.
Ja, das ist ja ganz einfach physikalisch zu erklären. Man hat nicht mehr dieses U. Man hat ja letztes Mal, habe ich da diesen Halbmond erfunden, wo der Schlauch drin liegt.
Das ist doch gut erklärt.
Das heißt, da ist ja wirklich, beim Drahtreifen ist halt, wie gesagt, da sind diese beiden Felgenhörner und dazwischen ist nichts. Und beim Schlauchreifen ist da halt zwischen Material, was das stabilisiert.
So, das wäre jetzt nochmal der Punkt Verschleiß. Das war ein richtig guter Einwand. Also Aluminium verschleißt mehr als Carbon. Und das bringt uns natürlich auch zu den Bremsbelägen, die wir gleich machen. Aber das Thema ist ja komplett eliminiert, wenn ich scheibengebremste Räder habe. Da brauche ich nie wieder drüber nachdenken. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Habe ich ein scheibengebremstes Rad, ist noch schöner, den teureren Laufradsatz zu nehmen, in Anführungsstrichen, als Rechtfertigung, weil, ja, den kaufe ich mir vielleicht für die nächsten 20 Jahre.
Und witzigerweise sieht er auch schöner aus, weil ja keine Bremsflanke mehr dran ist. Ernsthaft? Also bei den Carbonlaufrädern, das ist...
Haben viele Hersteller schon mit schwarzen Aluminiumfelgen gemacht. Und wenn du die dann mal durchgebremst hast, dann schimmert da so ein bisschen schön Aluminium durch.
Aber das ist tatsächlich so, dass die natürlich ohne Bremsflanke und wenn der Schriftzug ganz aufgedruckt ist, du musst dann mal drauf achten, bei scheibengebremsten Laufrädern, die sehen tatsächlich cool aus.
Ja, ja. Dann machen wir jetzt die Bremsbeläge. Wichtiger Punkt. Also habe ich Aluminiumfelgen, nehme ich den passenden normalen Standardbremsbelag. Den wir nicht extra als besonders ausweisen müssen. Der ist halt ein Gummibremsbelag. Da gibt es ja nochmal Dual Components und was es nicht alles von dem Zubehörmarkt gibt. Entschuldigung, was es nicht alles vom Zubehörmarkt gibt. Und dann hast du ein kleines bisschen Abrieb von dem Aluminium, was auf der, was dann in den Bremsbelag übergeht. Du würdest jetzt, was du nicht tun sollst, aber du würdest jetzt den Aluminium-Laufradsatz rausnehmen und dann kommt der super tolle Wettkampf-Carbon-Laufradsatz da rein und du wechselst nicht die passenden Bremsbeläge. Zwei Dinge, die du dann hast. Der Gummi, Bremsbelag vom Aluminium hat jetzt ja diesen Aluminiumstaub drin und du schmirgelst jetzt gerade, wo wir sagten, wie toll das ist, schmirgelst du eigentlich diesen Mini-Aluminiumstaub auf deine Carbonfelge. Das ist schon mal das Erste, was nicht gut ist. Du ruinierst damit deine Felge einfach mechanisch. Das Zweite an der ganzen Sache ist, du hast gar nicht, weil dieser Bremsbelag nicht für die höhere Temperatur ausgelegt ist, hast du vielleicht gar nicht die perfekte Bremswirkung, weil dieser Bremsbelag, der für Aluminium ist, dann einfach so richtig wie so ein Klumpen dahin schmilzt. Deswegen sollst du das nicht machen. Wechselst du also an einem Rad das System zwischen Aluminium und Carbon, wechselst du bitte auch die Bremsbeläge. Mhm. Das Leben ist eh zu kurz, fahrt nur den Carbon-Laufradsatz.
Okay. Dann gibt es ja tatsächlich noch Speichen und Narben in den Laufradsätzen, die auch ein Laufrad sehr, sehr teuer machen können, glaube ich.
Ja.
Und auch verschiedene Eigenschaften haben. Also das ist ja dann, da bist du, glaube ich, der Experte drin, wie ich komme die mit den Speichennamen immer durcheinander, wie die heißen und wie viele Speichen man nimmt. Und dann gibt es ja diese Räder, die gar keine Speichen haben. Also es gibt die Scheibe natürlich auch, da kommen wir später noch drauf zu, wann man welchen aerodynamischen Laufradsatz nimmt oder nicht. Es gibt auch nur so drei große Speichen drin und so weiter.
Also bei den Speichen mache ich das kurz. Wir reden ja, das müssen wir irgendwie noch mal einmal sortieren, auch wenn das eigentlich jedem klar sein sollte. Wir reden nach unseren Geschmäckern, nach unseren Vorstellungen, nach unserer privaten, persönlichen Meinung. Die private Meinung ist nicht gerade unwichtig. Mhm. Und da gibt es eigentlich nur zwei Speichenhersteller, denen ich mein Leben vertraue. Meine Meinung, andere können es gerne anders sehen, das ist die Firma Sapim und DT. Das sind Speichen, zu denen habe ich sehr hohes Vertrauen. Es gibt Alpina Speichen, es gibt tausend andere Hersteller von Speichen und ich entschuldige mich bei diesen vielen Herstellern. Dens Meinung ist, da kommen Sapim Speichen rein oder DT Speichen rein und damit ist die Geschichte zu Ende. Das sind Speichen, denen vertraue ich mein Leben lang.
Wenn ich jetzt so ein ZIP-Laufrad kaufe, was sind da für welche drin? Weiß man das?
Ja, weiß man.
Was denn?
Sapim-Speichen drin.
Achso, okay. Das heißt, ZIP baut gar nicht die Speichen selber, sondern kauft die zu. Das war mir gar nicht bewusst.
Siehst du?
Interessant.
Genau. Und sie könnten ja auch, ich werde gesteinigt von den Firmen, die schreiben mir böse Briefe, wenn ich sage, du hast uns nicht erwähnt und die könnten ja auch bei uns kaufen und so. Puh. Also ich blase hier meine private, persönliche Meinung rein und auch durch meine Erfahrung, das ist das, was ich empfehle. Also habe ich jetzt damit gesagt.
Okay. Und da hast du aber, gibt es doch auch Unterschiede von den Speichen? Das heißt, die gibt es ja so in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen irgendwie. Ne? Es gibt so diese industriell gefertigten
und Zitrone.
Und dann noch die Art, wie es gespeicht ist und so weiter. Okay. Da müssen wir wahrscheinlich eine eigene Sendung von machen.
Entschuldigung, dass ich so kindisch drauf reagiere. Also ganz klar ist es ja, es gibt die klassische runde Speiche. Dann gibt es die runde Speiche, die ist in der Mitte dünner und zur Narbe hin und zur Nippel hin dicker. Dann wird die Speiche dadurch leichter. Also das sind alles Varianten von Speichen. Wenn wir das alles beackern, dann dauert der Podcast 5 Stunden. Aber es gibt natürlich runde Speichen in der unterschiedlichsten Form. Dann gibt es die sogenannten Messerspeichen, die etwas aerodynamischer sind. Das ist bei fast allen Laufrädern in der höheren Klasse Standard, dass man so eine Art Messerspeiche hat. Und eine Speiche, die bei vielen Laufradbauern beliebt ist, weil du es gerade sagtest, welche Speiche macht da ZIP rein? Hier haben wir ein Headlaufrad, welche sind da drin? Das ist jetzt meins und da fahre ich auch eine Sapim CX-Ray. Das ist eine Speiche, die taucht ganz oft auf.
Aber es ist ja so, ich wusste diese ganze Speichengeschichte ja nicht so richtig. Im Grunde verlässt man sich ja auch auf den Laufradbauer, dass er schon das Richtige da reinbaut. Ne? Wenn ich mich jetzt auf ein Markenprodukt einschieße.
Genau, es ist dann eigentlich selbstverständlich, wenn ich ein Markenprodukt habe, dass da keine TÜNEF-Speiche drin ist.
Okay.
Da ist gutes Zeug drin. Also das können sich ja gar kein Fauxpas erlauben, was das angeht. Dann zu der Einspeichung. Entschuldigung, habe ich den nicht geantwortet auf deine Frage. Herr Lanz, auf Ihre Frage. Einspeichung vorne im Vorderrad. Wir gehen auf klassische Felgenbremse ein. Das ist ein Unterschied zu Scheibenbremse. Bei vielen Laufrädern im Rennradsektor und Time Trial auch, wird aus aerodynamischen Gründen auf eine Kreuzung der Speiche gerne verzichtet. Das nennt man radial eingespeicht. Ihr merkt also, die Speichen kreuzen sich nicht, die gehen von der Narbe direkt zur Felge. That's it. Das nennt man radial eingespeicht. Und im Hinterrad würde man das nicht machen. Da gibt es die unterschiedlichen Kombinationen, aber in der Regel sind sie mindestens 2 oder 3 Mal gekreuzt. Das heißt, ich verteile das Load, also die Belastung, nicht nur auf eine einzelne Speiche oder auf 2, sondern dadurch, dass sie gekreuzt sind, nehme ich da ein bisschen den Druck raus. Das ist dann zum Beispiel, je stabiler ein Laufrad werden will, kann man bis zu 4-fach kreuzen. Zum Beispiel Tandems würde man vorne wie hinten 4-fach kreuzen, wenn das hart genommen wird, weil das ja auch mal doppelt Gewicht drauf, weil wir das ja auch mal haben, welche Fahrergewichte können welche Laufräder. Bin ich also ein sehr schwergewichtiger Fahrer, wo ich darauf achten sollte, ist dann, dass das gekreuzt ist und dann auch für mein Gewicht berücksichtigt wurde. Früher hat man das alles per Hand eingespeicht. Das heißt, man hat eine Narbe gekauft, Felgen gekauft, dann ist man zum Laufradbauer gegangen, hat gesagt, so und so hätte ich das gerne. Und der hat genau die Frage gestellt, wofür nutzt du das, was wiegst du, was willst du damit machen, willst du damit springen, Cyclocross, querfeldein oder Rennrad oder Triathlon. Hat man Triathlon gemacht, hat er dann gesagt, pass auf, willst du es vorne radial haben, ist aerodynamischer. All diese Gespräche. Heute kauft man fertig eingespeichte Laufradsätze und dann kauft man sie eben dem Einsatzzweck zugeordnet. Kaufst du Mountainbike-Laufradsätze zum Beispiel, sind die logischerweise fast alle gekreuzt. Ist ja klar, was du mit dem Mountainbike machst. Du nagelst den Berg darunter. Und dann ist der Unterschied, was die Speichen und Kreuzungen angeht, dann nochmal ganz klar. Habe ich Scheibenbremslaufräder, da ist ja ganz klar, dass ich zumindest auf der Seite, wo die Scheibe sitzt, natürlich wahnsinnige Drehkräfte habe, die vielleicht eine nicht gekreuzte Felge da zum Versagen bringen würden. Und die sind, wenn du heutzutage guckst, die sind dann gekreuzt auch im Vorderrad.
Ja, das ist ja ganz, ganz interessant für mich vor allem, weil ich habe mich jetzt eben umgedreht zu deinem Rad und habe mir das mal angeguckt, wie das da hinten gespeicht ist. Meinst du, mir ist jemals aufgefallen, dass die vorne und hinten unterschiedlich gespeicht sind?
Manchmal bist du auch zu süß. Unglaublich.
Und dieses Radial und gekreuzt habe ich jetzt erst so richtig verstanden. Und ich bin der einzige Blödmann, der da noch nie drauf geguckt hat. Aber ihr könnt ja zu Hause euer Rad auch mal angucken, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, falls ihr ein aerodynamisches Vorderrad habt. Da gehen die Speichen einfach geradeaus Richtung Felge und im Hinterrad gehen sie halt so schräg und dann guckt noch eine zweite, die Ingo, in die andere Richtung geht.
Ingo, für die Anfänger, die werden mit dir dabei sein, die werden sich freuen. Und die Profis unter den Hörern, die sagen, der Ingo ist ja echt ein durchtrainierter, harter Kerl und guter Businessman, aber das technisch hat dann noch manchmal so ein kleines.
Ja, wahrscheinlich, wenn ich jetzt so Ironman-Weltmeister wäre, letztes Jahr aus Hawaii und hätte dann in Frankfurt dieses Jahr mitgemacht, würde ich wahrscheinlich genauso blöd dastehen und erstmal das Vorderrad nicht rausnehmen.
Naja, vielleicht haben wir irgendwie eine kleine Auswirkung, zumindest den Profis, sondern.
Ich weiß schon viel, aber ich lerne hier jedes Mal noch irgendwas dazu. Das ist doch perfekt, wenn der Moderator hier selber auch noch was lernen kann.
Ich fände es sympathisch, dass du das so zugibst.
Ja. Okay, also dann ist das jetzt vom Material und Haltbarkeit. Ich kann mich kaputt lachen. würde ich jetzt mal weitergehen in, ja, das Thema.
Wir sind
das
jetzt
Thema,
immer noch bei der Felgenauswahl.
Ich würde einmal noch das Thema Leichtbau ansprechen, weil ich jetzt auch ich fahre jetzt in meinem Open so MCFK-Felgen 650B-Firma für meine Gravel-Geschichte und habe mit dem Hersteller auch telefoniert und gesprochen. MCFK aus Dresden oder Leipzig?
Leipzig,
genau. Und die geben sich ja sehr, sehr viel Mühe, da Made in Germany Carbonfelgen herzustellen. Und dann habe ich diese Felge angebaut und habe dann mit dem Telefoniker gesagt, irgendwie fertig gut. Konnte es aber auch nicht erklären. Hat er mir so ein bisschen erzählt, asymmetrisch, wahrscheinlich auch gekreuzt gespeicht, das weiß ich nicht genau, da muss ich nochmal genau hingucken.
Definitiv.
Und dann habe ich auch mit dem gesprochen und dann spielt ja das Gewicht eine Rolle. Und MCFK ist ja eine Schmiede, die auch Lenker und Sattelstützen extrem leicht baut. Und dann
ich gehe kurz mal zum Tisch, lass die Rede weiter.
Genau. Und dann hat er zu mir erzählt, dass sie die Laufräder alle 100 bis 150 Gramm leichter machen könnten, aber nicht wollen, um halt dieses tolle Fahrgefühl hinzubekommen. Und auch Fahrgefühl und auch die Stabilität und so weiter. Das heißt, leicht ist nicht immer besser, scheinbar. Und ein Hersteller wie MCFK verzichtet auf das maximal leichteste Laufrad, um das Fahrgefühl zu verbessern. Weil ich habe ihm auch gesagt, es ist genauso wie mit den Schlauchreifen, was ich vorhin erzählt habe. Irgendwas ist da anders. Ich bin ja die Stands vorher gefahren, die fahren auch super und sonst wie. Aber irgendwas fährt sich da anders, das rollt irgendwie besser. Und dann hat er gesagt, ja, das ist die Kunst.
Dann blase ich jetzt meine Meinung dazu raus.
Okay.
Deswegen bin ich kurz aufgestanden. Ja, im Podcast, die Leute kriegen das nicht mit, die es bei YouTube sehen, die sehen das. Ich habe hier mal zwei schöne Leichtbau-High-End-Produkte gegeben. Das gilt ja für Lenker, Vorbau, Sattelstützen, Laufräder. Genau das Thema gilt ja. Und was ich eingehend vorhin sagte, jeder sollte doch, wenn er auf sein Rad steigt, das Gefühl der 100%igen Sicherheit haben. Das ist eure Lebensversicherung. Und alles bis aufs letzte Gramm auszureizen, ist vielleicht der falsche Weg. Möchte ich das leichteste Rad unter der Sonne bauen? Wir hatten jetzt ja ein Rad mal gebaut unter 5 Kilo. Da würde ich schon sagen, das kann ich vielleicht auch noch mal, wenn ich irgendwas alles ausreize, vielleicht auch Richtung 4,5 Kilo noch bringen oder ein bisschen drunter. Mhm. Aber ob ich damit freiwillig gerne den Galibier runterfahre, den Ventoux runterfahre, den Großglockner runterfahre, ich bezweifle das.
Das ist auch zum Hochfahren gedacht.
Ne? Tatsächlich hatten wir das vorhin gesagt. Es gab eine, du gibst ja hier richtige Beispiele. Es gab mal eine Felge von Lightweight, die hieß Uphill Only.
Ach.
Ich komme mit Sachen um die Ecke. Ich freue mich, dass deine Augen so glänzen. Es gab tatsächlich ein Vorderrad, das war nur für Uphill Only. Der Name ist Programm, verstehst du
oder nicht? Und dann oben stand der Mechaniker ausgetauscht, wieder runtergefahren, oder?
Das ist das Rad, wo definitiv
Bergzeitfahren.
Bergzeitfahren. Oder wenn du vorher noch das Team hast, dass dir das Rad austauscht noch.
Ja.
Und du weißt, es ist Alpe d'Huez. Du musst nur hoch. Mhm. Es gibt keine Runterfahrt. Das gab's. Es gab solche Produkte. Da hört der Spaß bei mir definitiv auf, aber es passt ja in den Podcast rein. Und jetzt kommen wir wieder so zu meinen persönlichen Einstellungen. Die wichtigste Sache ist, du musst erstmal selber das Gefühl haben, diesem Material vertraue ich mein Leben an.
Ja.
Wer nicht dieses Gefühl hat, kann ich nicht die Meinung teilen. Mhm. Also ich habe nur ein Leben, es ist mir wichtig, ich lebe gerne, ich habe Kinder, das lassen wir überhaupt nicht. Das
aber da
kommt
sind
überhaupt
ja,
nicht in die Diskussion.
Sind wir ja da. Auch wahrscheinlich wieder bei den Markenherstellern, wo man sagen könnte, naja, da hat man noch am ehesten das Gefühl, dass da eine große Maschinerie dahinter steckt, die
ich
das
gebe,
auch
ich gebe, prüft. Ich gebe dir viele Beispiele. Wenn das okay wäre jetzt noch, das ist mir ein wirkliches Anliegen, das meine ich vom Herz auch so. Also mit dem Fahrrad versterben, weil der Rahmen bricht, der Lenker bricht, der Laufradsatz versagt, das ist ja echt eine ganz doofe Nummer. Kannst du dann auf den Stein stehen lassen, das Material ist gebrochen. Ist nicht clever. Und wenn ich jetzt unterwegs bin, meine Laufräder, die Reifen, die ich mache, die Bremsen, die ich habe, da habe ich ein ganz gutes Gefühl. Die Sattelstütze haben wir zum Beispiel angefangen, richtig zu experimentieren, da sind wir große Fans von. Da, glaube ich, können wir ganz gut einschätzen, dass das nicht so einfach so durchbricht, welcher Hersteller wir nehmen. Wir würden kein China-Produkt nehmen, aber da gibt es viele, viele Anbieter und einer hat mir jetzt ja gerade gesagt. Jetzt habe ich hier einen Lenker in meiner Hand, der wiegt 150 Gramm, made in Germany. Und es ist ja eigentlich auch egal, welcher Hersteller es ist, aber wir kennen die Person. Wir wissen, es ist made in Germany. Wir wissen, es ist High Engineering. Der Lenker ist 150 Gramm. Und wenn wir die anderen Tuning-Hersteller, AX Lightness, Schmolke und hier jetzt, wie gesagt, MCFK reinnehmen, wenn wir die alle mal so sehen, dann machen die alle einen sehr guten Job, was die Lenker angeht. Und dem vertraue ich das auch an. Also da ist der nächste Step, den ich angehe, weil ich durch die jahrelange Erfahrung weiß, so Carbonlenker brechen auch echt nicht mal einfach so weg.
Mhm.
Ja? Und da schreibe ich noch. Und jetzt kommt ein entscheidender Punkt, also ich entscheide das mal ganz kurz, aus der Erfahrung, das schreibe ich noch, hast du Kunde XY, aber einen wahnsinnigen Knoten im Kopf, wenn du sagen müsstest, ich fahre mit einem Rennradlenker aus Carbon den Berg runter, das will mein Kopf nicht, dann mach es bitte auch nicht. Mach es. Das, was wir sagen, der Knoten im Kopf, der darf nicht da sein, du musst doch gut den Berg runterfahren. Und wenn du dran denkst, mein Lenker könnte versagen, mach das nicht. Und deswegen habe ich das kurz geholt, es ist kontraproduktiv für den Martin. Aber es ist meine Meinung. Mein Kopf will keinen Carbon-Vorbau. Mein Kopf will das einfach nicht. Und ich habe, wenn ich mir den Vorbau angucke, denke ich, Mann, ist der gut und präzise und durchdacht und schön gefertigt. Und ja, ich finde ihn wirklich auf höchstem Niveau gefertigt. Und ich glaube auch, dass er nicht bricht und alle Standards erfüllt, die er will. Aber mein Kopf will es nicht.
Weil du mal eine Negativerfahrung gemacht hast oder das bei Kunden gesehen hast?
Weil ich mal persönlich eine Negativerfahrung gemacht habe, dass ein Vorbau weggebrochen ist.
Okay.
Und
das ist ja ähnlich wie mit dem Sattel, wo du das auch schon mal
hast. Genau. Gutes Beispiel. Ich habe den Specialized, kann man den Namen ruhig nennen, Phenom-Sattel mit Carbongestell gemacht. Und ist mir das Carbongestell weggebrochen. Und hast du diese Negativerfahrung? Ja, ich habe keinen Bock auf Carbongestell. Also es ist ja, es ist ja, und da bin ich nicht zu Sturz gekommen mit dem Versagen.
Aber das ist ja auch wieder das gleiche, subjektive Gefühlsgeschichte. Genau. Ne? Wäre ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Ich würde den sofort anbauen, weil ich sage, der ist perfekt hier und, und stabiler geht es ja gar nicht.
Und deswegen ist das schwer im Podcast rüberbringbar. Wo hat jeder vielleicht eine Grenze? Was gehe ich mit, was gehe ich nicht mit? Super leichte Felgen, ich wiege über 90 Kilo, hast du einen Knall?
Ja.
Es kommt in mein Leben nicht, es kommt nicht rein.
Und du fährst halt auch entsprechend darunter mit vollem Risiko, ne?
Das heißt, ich würde niemals einen Felgensatz nehmen, der so bei einem Kilo rumliegt, nur des Gewichtes vom Rad her. Kriegst sowieso Depressionen, wenn du sagst, das Rad ist ja unwichtig bei dir vom Gewicht. Aber ist ja ganz klar, das mache ich nicht.
Ja. Also deswegen fand ich das auch sympathisch, dass MCFK tatsächlich gesagt hat, das ist was, der hat auch tatsächlich viel, viel Stress damit. Die Kunden rufen an und sagen, warum sind eure Laufräder nicht leichter? Da gibt es ja leichtere. Und
dann dann kriegt er jetzt nochmal über diesen Podcast den Credit von mir persönlich. Das schätze ich sehr.
Ja.
Mit dem Leben von Menschen und Kunden wird nicht gespielt. Ja. Wenn meine Autowerkstatt mir ich nehme das als blödes Beispiel, aber das sagt, pass mal auf, da habe ich eine Bremsscheibe für deinen Touran, die ist wesentlich billiger als die Originalscheibe von Bosch und die mache ich dir da mal rein und dann sparst du in einer Endrechnung 80 Euro und kann dann nicht für mein Leben garantieren und weiß gar nicht, was er da reinbaut. Also könnte ich rechts und links steinigen. Das passiert ja in meinem Leben nicht, aber ich erfinde das gerade, wo ich sage, da sind die Grenzen da, da höre ich auf. Und wir sind heute bei Laufrädern und eigentlich können wir den Bogen auch zu, welche Laufräder kaufe ich denn und wem vertraue ich denn, Entschuldigung, ich habe das eben weg, wem vertraue ich denn eigentlich mein Leben an? Wir sind heute in der Laufradberatung.
Ja, jetzt ist, bevor wir auf die Hersteller nochmal eingehen oder was wir so fahren auch oder wir schon gefahren sind, weil wir werden sicherlich einige Marken hier nennen können, mit denen wir Erfahrung gemacht haben, ist jetzt das wichtigste Thema, auch für Anfänger als auch schon für Fortgeschrittene, die vielleicht noch gar nicht so genau wissen. Wir haben jetzt, reden wir mal erstmal nur über den Rennradbereich, wir haben da ganz leichte Felgen aus Carbon, die sieht man auch bei der Tour de France hier, so ZIP 202, so 2 Zentimeter hoch vielleicht. Dann haben wir die, dann geht es weiter mit 3 Zentimeter, 4 Zentimeter. Wir reden immer noch von der Felge, wie tief die Richtung, also wie groß die ist.
Wie hoch
die ist. Wie hoch die ist, genau. Ich weiß gar nicht, wie man das für einen Anfänger erzählen will. Also das, was unterm Reifen kommt, da gibt es ja manchmal so 5, 6, 7 Zentimeter, die runtergehen, dass man wirklich so, wie wir hier im Hintergrund stehen haben, die Heads, die wirklich schon sehr tief
runtergehen. Früher gab es diesen Begriff Tiefbettfelge.
Ja, also einfach, dass die Flanke sehr groß ist. Also die ist sehr klein, umso leichter ist das Laufrad, dann wird die immer größer, umso aerodynamischer ist das Laufrad. Bis hin dazu, dass man gar keine Speichen mehr hat und im Hinterrad zum Beispiel Scheibenfahrrad fährt, wo man sozusagen nicht mehr durchgucken kann. Das seht ihr bei der Tour de France im Zeitfahren zum Beispiel. Und da finde ich immer eine Beratung sehr, sehr schwierig. Wer kauft jetzt was? Weil da gibt es tatsächlich ganz, ganz viele verschiedene und Anwendungszwecke, Vorlieben. Wir haben das mit dem Wind vorhin schon erzählt. Und ich persönlich habe jetzt über die Jahre tatsächlich verschiedene Felgenhöhen angesammelt, würde ich mal so sagen. Und jede hat irgendwie für mich eine Existenzberechtigung.
Die Antwort ist aber ganz einfach. Aber erzähl noch ein paar und dann...
Okay, also ich würde den mal von meiner Warte aus sehen. Ich hab zum Beispiel für La Palma ein Rad, wo ich wirklich diese ganz leichte 2-Zentimeter-Felge drauf habe, weil ich erstens mich bergab wohler fühle, wenn ich weiß, in den Kurven kann mir kein Wind irgendwie ins Vorderrad reindingsen. Und es ist halt das maximal Leichte, was geht. Und die Aerodynamik ist mir da nicht wichtiger, weil es sowieso nur hoch und runter geht. Dann finde ich als Kompromiss aber sowas wie ZIP 303, also so 3 Zentimeter, 4 Zentimeter, ist was so Allround-mäßig, wo du wirklich schon eine sehr gute, schnelle Aerodynamik hast, aber noch nicht so ganz sackschwer bist. Und dann gibt es so mein Aero S5, da habe ich jetzt momentan so 4 bis 5 Zentimeter Felgen drin und würde hinten vielleicht sogar eine 8 oder 9 Zentimeter eine Felge reinmachen, weil da das Gewicht nicht so wichtig ist, sondern die Aerodynamik das Wichtigste. Und dann bis hin zum Zeitfahrrad, wo ich vorne eine 8er Felge drin habe, also 8 Zentimeter groß, also richtig flächig schon, und hinten eine Scheibe, wo ich sage, okay, kann schwer sein, wie es will, das Rad. Hauptsache es ist schwer, wenn ich geradeaus fahre. So habe ich mir das Ganze jetzt hingelegt. Und bei Mountainbike und Gravel ist das so ein bisschen mehr vernachlässigbar, weil man da nicht so auf die Aerodynamik Wert gelegt.
Gut erklärt.
Ja, so ist das. Aber wenn man jetzt wirklich seinen ersten aerodynamischen Laufradsatz kaufen möchte, der aber nicht so schwer sein soll, der auch in den Bergen brauchbar sein soll, würde ich immer sagen, 3 Zentimeter, irgendwie sowas in der Klasse, ne?
Wir können jetzt zwei Wege gehen hier in dem Podcast. Ja. Wir können einmal rechts abbiegen. Das wäre, dass ich mein ganzes Fuhrpark hier aufzähle. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Das lasse ich jetzt mal bei dir. Aber dann kann ich das mal von meiner Seite, zumindest ist das Ergebnis, was ich so gekauft habe und was ich so fahre. Wir können aber auch erstmal zu B gehen, in die Kaufberatung. Ist vielleicht spannender, als was fahre ich jetzt.
Ja, machen wir mit der Kaufberatung weiter, genau.
Genau, und dann können wir das praktisch am Schluss nochmal sagen, was ich mich entschieden habe. Also die Kaufberatung ist ganz klar. Wir haben das ja vorher mal so ein bisschen mit dem Budget abgeklappert. Das ist ein nicht unwichtiger Faktor, dass man weiß, was möchte der Kunde eigentlich preismäßig ausgeben. Ich werde sicherlich gesteinigt, ich sage es trotzdem, keine nicht bekannten Marken kaufen ist meine Devise. Und das Internet ist nicht so kompliziert zu verstehen, was ist eine Marke. Ja? Also wenn ihr die großen Hersteller durchgeht, dann, ich möchte so neutral, wie es nur geht, es sein. Wir haben das vorhin schon gesagt, dann tauchen da Namen auf, die tauchen seit Jahrzehnten vielleicht auf. Fangen wir an. Erzähle ich, ja?
Ja, ja.
Mavic, C-Tech, Zip, Head, DT Swiss, Reynolds. Und weil ich jetzt nicht vorbereitet bin, noch viele andere auch.
Ja, MCFK jetzt, was wir da auch schon drüber gesprochen haben.
Lightweight. Also,
genau.
Es sind viele Hersteller dabei, die lange an Bord sind. Campagnolo, wie konnte ich vergessen?
Dura ist.
Shimano. Also tut mir leid für alle lieben Hersteller, wo der Produktmanager jetzt zuhört. Steinigt mich nicht. Es ist sofort mir so eingefallen, ohne die
Reihenfolge. Also das haben wir ja vorhin auch schon.
Nicht in alphabetischer Reihenfolge und nicht der Vollständigkeit. Sind da Leute, die meinen, sie können einen Carbon-Laufradsatz günstig bei Alibaba aus China importieren? Macht das bitte. Macht das für euer eigenes Unglück. Ich will auch nicht zu sehr davon warnen. Man kriegt dann immer ganz viele E-Mails und auch ganz viele Kommentare. Aber meiner funktioniert super. Ich habe nur $400 ausgegeben. Alles toll. Er funktioniert alles super. Ich habe genug negative Beispiele. Ein ganz beliebter Sache ist auch gefälschte Lenker. S-Works Lenker von Specialized sind gebrochen, weil es gar keine echten Lenker waren. Mhm. Die tauchen dann irgendwo
auf. Ja, den Helm, den wir hier mal hatten. Ne?
Hatten wir auch. Ja. Also damit können wir es abkürzen. Keine Nicht-Marke, du bist schon genervt. Aber das ist ein wichtiger Punkt.
Ja, ganz klar.
Ja?
Und dann, wie gesagt.
Die Höhen machen wir einfach davon abhängig, wo nutzt du das Rad. Wie ich das vorhin sagte, bin ich der Einsteiger, der erstmal auf die Piste gehen muss bei den Laufrädern. Ich muss erstmal überhaupt fahren. Ist es vom Budget her nicht wichtig, da jetzt eine super High-End-Aero-Rennradfelge reinzumachen? Werde ich ein Triathlet oder Zeitfahrer oder ein schneller Radfahrer, muss ich einfach Aerodynamik in meine Laufräder reinbringen. Und das heißt, ich brauche die Höhe. Ja. Hast du sehr gut erzählt. Ich fange vielleicht an mit 2-3 Zentimeter hohen Felgen, 4, 5 oder 6. Ein Klassiker, den ihr oft in einer Felgenhöhe seht, ist 5-6 Zentimeter. Das ist so der Klassiker, wo ich sage, nicht zu windanfällig, vielleicht der gute Kompromiss für alle die Leute da draußen, die sagen, ich brauche einen Aero-Laufradsatz, kann mir jetzt aber nicht noch 3 Aero-Laufräder leisten. Und
das ist doch das, womit ich auch mal angefangen habe, ZIP 404.
Genau, ist ja heute immer noch ein Klassiker. Ja? Und wenn man jetzt zum Beispiel, wir reden mal nicht über die Marke ZIP, sondern wir gehen auf die Höhe der Felge ein. Also wenn jetzt jemand danach sagt, durch alle Gewichtsklassen durch alle Fahrer, Rennrad als auch Triathleten, so 4, 5, 6 Zentimeter Felgen kann man mit den meisten Kunden gut durchwinken. Mhm. Was ich vorhin sagte, ist da jemand eher ängstlich oder zierlicher gebaut, Männer wie Frauen, vielleicht vorne nicht dann 6 Zentimeter, sondern ein bisschen weniger gehen.
Ist das jemand, kann man ja auch mischen, ne? Man muss ja nicht vorne und hinten gleich
fahren. Hier seht ihr hinten ein Rad, das ist hinten 9 Zentimeter und vorne 6 Zentimeter. Ja. Ich kenne den Fahrer, der ist relativ stämmig. Das heißt, der hält das. Und ihr seht unheimlich viele Fahrer im High-End-Triathlon, wo wir gerade waren, wo wir auf Frankfurt gehen, die dann hinten 8 Zentimeter haben, vorne 6 Zentimeter oder der nächste Step, hinten eine geschlossene Scheibe und vorne 8 Zentimeter. Das ist auf den meisten 180 Kilometer Strecken verbreitet und bei den Zeitfahren der Tour de France siehst du das auch. Hinten ist eine Scheibe und vorne ein Hochprofil 8 Zentimeter Rad. In der Regel zwischen 6 und 9 Zentimeter, sagen wir es mal in der Range. Wir beide sind Trondheim Oslo gefahren und wollten einen super aerodynamischen Laufradsatz haben und wir sind beide hinten ZIP 808, vorne ZIP 404 für diese Sache gefahren. Diese Fotos findet man bei Strava irgendwo noch, weil wir bestimmt das Foto gemacht haben, wie wir gestartet sind. Also die Beratung von den Felgenhöhen hast du doch richtig erklärt, würde ich auch so weitergeben. Da sollt ihr mal gucken auf die Höhe und dann ein Markenprodukt kaufen. Damit wäre fast eigentlich die wichtigste Sache abgeschlossen.
Ja. Und da gibt es ja tatsächlich jetzt auch bei den Herstellern verschiedene Geschmacksrichtungen in Sachen Preis. Also jetzt zum Beispiel war ZIP 303 der Einstieg immer so bei 2000 Euro. Jetzt sind die mit einem neuen Laufradsatz im letzten Jahr gekommen, wo es den 302 kam, der ein bisschen abgespeckt war, wo man jetzt aber in der Einstiegsklasse auch schon eine Vollcarbonfelge kaufen konnte.
Und der
die
Grund,
übrigens auch sehr beliebt ist.
Und der Grund, das ist auch mir ein Herzenswunsch, euch zu sagen, warum taucht immer so oft der Name ZIP auf? Und man hört ja auch von manchen Kunden, das ist mein Traum, mal einen ZIP-Laufradsatz zu besitzen. Solche Sprüche hört man dann auch. Und nicht nur, weil wir auch ZIP verkaufen, sondern vorwiegend, weil ZIP lange im Business ist. Die sind ganz lange in dieser Carbon-Laufrad-Szene unterwegs. Die sind lange, lange, lange dabei.
Ne? Ja, und natürlich, da sind wir wieder ganz subjektiv hier natürlich, wir fahren das Zeug auch, ne? Das seit Jahren. Und das war tatsächlich meine erste Carbonfelge war eine ZIP. Ich glaube, das war die ZIP 404 damals.
Da kann ich ja nochmal kurz sagen, weil ich jetzt keine ZIP-Felgen mehr fahre.
Ja.
aber ich bin sie zum Beispiel auch jahrelang gefahren und auch Trondheim Oslo mit dir zusammen sind wir auch ZIP gefahren. Und dann, damit die Neutralität hier noch reinkommt. Ich fahre zum Beispiel Headfelgen. In meinem Rennrad fahre ich Headfelge vorne und hinten 6 Zentimeter. In meinem klassischen Rennrad, was ich mit nach La Palma nehme. In dem Rad, was ich eigentlich nur zur Show hier habe, was ich dann nur noch mal so kurz die Stunde wegblasen kann. Da steht hier hinter, da ist 9 Zentimeter hinten und 6 Zentimeter vorne. Das gleiche Pendant, was wir mit ZIP hatten, 808-404. Und weil ich auch einen Mann erwähnen will, der verstorben ist und dem ich auf diesem Weg Credit geben will, das ist Steve Head. Einer der großen Pioniere, was Carbonlaufräder angeht, den ich will nicht sagen verehre, aber dem ich den größten Credit auf diesem Weg noch mitgeben will. Ich bin ein großer Fan von, was er geleistet hat. Und das war der Battle ZIP 404 gegen Head. Welches Laufrad ist aerodynamischer? Das war auf einem sehr hohen Niveau. Wer konnte da viele Windkanaltests, die da gelaufen sind? Ich wollte das nur reinbringen, um möglichst den Leuten klarzumachen, um hier die Neutralität hochzuhalten.
Also die Felgenhöhe würde ich dann damit abschließen. Was ihr auf jeden Fall machen könnt, ich glaube, nächste Woche geht die Tour de France los. Guckt euch mal, oder dieses auch schon? Ich weiß es gar nicht, kann es dieses Wochenende
schon sein.
Nächste
Woche muss losgehen.
Ja, jetzt Samstag wahrscheinlich. Und da könnt ihr genau mal darauf achten, wann welche Fahrer welche Laufradsätze fahren. Die fahren in den Bergen die kleinen 2-Zentimeter-Dinger, weil sie schön leicht sind. Aerodynamik spielt nicht so eine Rolle und die fahren ja auch viel im Pulk. Ne? Und dann die Ausreißergruppen, die haben dann meistens Hochprofiliges, weil sie ja vorne alleine sind und andauernd im Wind stehen. Das ist ja auch immer so eine Sache. Fährst du viel alleine, hast du natürlich viel mehr von dieser Aero-Felge, als wenn du sowieso immer nur hinten im Windschatten fährst. Und da kann man das ganz gut beobachten, dass da auch an verschiedenen Tagen verschiedene Räder gefahren werden. Und das Zeitfahren dann natürlich auch.
Und ihr werdet sehen, dass sich im Pulk, wo du das erwähnst, Ingo, schon viel getan hat. Wenn wir Tour de France-Bilder um Ulrich Bjarne Ries Zeit sehen, da ist im Pulk alles mit flacher Felge gefahren.
Ja.
Jetzt siehst du schon das, was ich gerade angesprochen habe, so 4 bis 6 Zentimeter Felgenhöhe, siehst du schon von vielen Fahrern im Pulk. Und you never know, wenn du dem Feld vorausfahren willst und vorne vielleicht mal in einer Ausreißergruppe alleine fährst, dich nicht im Feld versteckst, dann hast du natürlich in dem Moment, wo du das, den sicheren Hafen des Feldes verlässt und da vorne ausbrichst, hast du natürlich dann einen aerodynamischen
Vorteil. Und die Sprinter auch. Ich glaube, die Sprinter fahren alle relativ hochprofilig. Ne? Die
aber müssen das ist ja, dann
vorne im Wind da maximale Geschwindigkeit rausholen können.
Genau. Und,
also es ist hochinteressant, achtet da mal ein bisschen drauf. Jetzt müssen wir nochmal auf das Thema Open eingehen, weil wir natürlich da in der Kaufberatung, die wir jetzt per Video gemacht haben, auf die Räder und Reifen gar nicht eingegangen sind. Und dieses Open gibt jetzt auch mittlerweile andere Hersteller, also Open und 3T natürlich, die wir vorgestellt haben. Gibt auch andere Hersteller, die jetzt auch diese 27,5 Zoll breiten Reifen erlauben. Und das Ganze ist ja erst möglich geworden mit den Scheibenbremsen. Richtig. Und ich habe gestern nochmal drüber nachgedacht, dass ja Mountainbikes früher, als es noch keine Scheibenbremsen gab, so dicke Reifen hatten wie heute die Crosser. Das war ja nur so 30, 35 Millimeter. Das war ein Mountainbike, weil man dachte, ja, kriegt man einen Reifen. Mehr hat man gar nicht hingekriegt mit dieser Cantilever-Bremse.
Naja, ein bisschen weiter schon.
Ein bisschen, aber über die Jahre vielleicht erst. Und ich habe so ein bisschen gestern drüber nachgedacht und gesagt, naja, wenn es jetzt die Felgenbremse ausgelassen wäre, also nie eine Felgenbremse gegeben hätte, schon immer unten gebremst worden wäre. Ich glaube, wir würden alle heute mit dickeren Reifen rumfahren, als wir es die letzten Jahre gemacht haben.
Ja, kann gut sein, dieser.
Weil nur dieses Rennrad jetzt mit dicken Reifen fahren zu können, ich glaube, das wär schon viel eher angekommen. Zumal ich jetzt auch ein bisschen beobachtet habe, wir haben bei dem Alp Extrem sind ja diese ganzen Randonneure, was da alles rumlief, Paris, Brest, Paris auf dem T-Shirt, Ötztaler, was weiß ich. Also ganz, ganz viele zähe Leute, die ganz, ganz viel Rad fahren. Und die Gravelbike-Dichte oder auch Crosser war extrem groß.
Ja, wir.
Also dieses mit dem Scheibenbremsen und dicken Reifen. Und das ist ja das Besondere nochmal bei diesen Open 3T-Geschichte, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass man ja gar keinen Gewinn mehr hat, da einen schmaleren Reifen reinzumachen. Sondern dass man generell, glaube ich, und auch da, das war jetzt eine Rennradtour, wo ich auch generell dann schon wieder, das geht schon wieder in die Richtung, wo ich sage, ja gut, das Rennrad stirbt ja zumindest in dem Bereich aus, ne? Nicht im Profi-Rennbereich, davon rede ich nicht, ne?
Ich habe gestern einen neuen Laufradsatz von 3T oder 3T, wie du es nennst, bestellt, der 45er in der Höhe und 32 in der Breite ist. Jetzt musst du nochmal überlegen, Ingo. 32 Millimeter breite
Felge. Das heißt, unter 32 Millimeter breiten Reifen passen da gar nicht rein mehr. Ne? Ist das ein 650B oder ein 28 Zoll
Laufradsatz? 28 Zoll.
Ja.
Aber ist das krass?
Ja.
Also wir haben ja, ich will nicht auch früher rumreiten, aber wenn du mit 23, 25 Millimeter Reifen redest und 25 schon relativ breit empfindest. Hey, ich habe gerade einen neuen 28 Zoll Laufradsatz der neuesten Generation gestern bestellt, der hat 32 Millimeter breite Felge.
Ja.
Das heißt, da willst du einen 23 Millimeter Reifen drauf machen, ist ja super. Das ist die Felge breiter als der Reifen. Wir reden auf eine Rennradfelge.
Ja.
Und
das ist tatsächlich, also
das muss
ich glaube,
auf der Zunge zergehen lassen.
Ich glaube, wir sind jetzt momentan in einer Phase drin, die wir auch selber durchleben, weil wir wirklich mit Open großen Erfolg haben und unsere beiden Open sind unsere Lieblingsräder. Bis hin zum Open Wide, was ja noch breiter geht, sind wir in so einer Phase, wo sich der Rennradmarkt fast revolutioniert. Und zwar die Scheibenbremse, wo alle drüber reden, Tour de France, soll ich da Scheibenbremse fahren oder setzt sich das durch bei den Rennfahrern, interessiert überhaupt gar keinen. Im Hobbybereich eröffnet das so viele neue Möglichkeiten, dass jedes, aber auch jedes Rad heute mindestens 30 bis 32 Millimeter Reifen fasst und das wird immer mehr, immer mehr.
Ja, sehe ich auch so. Wir werden oft gefragt, warum macht ihr so viele Videos über dieses Thema Gravelbikes, Open 3T, das Thema. Und natürlich machen wir Videos von Produkten, die wir auch verkaufen und die wir auch gut finden. Aber wichtiger ist, wir finden sie richtig gut, statt dass wir sie verkaufen.
Ja.
Wichtiger an unserer Sache ist, wir glauben ganz fest daran, dass sich viele Leute in 10 Jahren vielleicht ein Gravelbike kaufen. Das heißt vielleicht gar nicht mehr Gravelbike. Jetzt haben wir irgendwie, hat Canyon das auf den Markt gebracht mit Endurance-Rennrad oder wie auch immer.
Also viele die Endurance-Rennräder gehen heute teilweise, die neuen, die rauskommen, gehen alle schon auf Reifenbreiten 35 mm und mehr, so, die da reinpassen, die
wer man nicht immer, immer fahren wer muss. Auch immer welchen
aber ich glaube, der Standard
Begriff nimmt.
Der Standard, und das ist mir auch aufgefallen beim Alp Extrem, da sind viele dann auch mit so 30, 32, 35 mm Slicks natürlich durch die Gegend gefahren. Die haben natürlich die Erfahrung, die sitzen da ewig lange im Sattel, wenn die da die 600er Brevets und ähnliches fahren. Also das scheint wirklich, da scheint sich zumindest in dem Bereich was zu ändern. Und alle gucken immer auf die Tour de France und was da passiert und sonst wie. Aber hier in unserem Breitensport ändert sich gerade was durch die Scheibenbremsen.
Ja.
Und das ist natürlich jetzt, wo wir beim Thema Scheibenbremsen sind, das ist natürlich jetzt auch eine ganz, ganz schwierige Kaufempfehlung. Da habe ich auch eine Vereinskollegin letztens beraten und da mussten wir lange diskutieren, kaufen wir ihr jetzt noch ein Felge oder soll sie sich jetzt noch einen felgengebremsten Triathlon-Laufradsatz kaufen oder nicht? Wie gut ist das? Wie lange will sie das Triathlonrad noch fahren? Oder muss sie in den nächsten ein, zwei Jahren sowieso einen neuen Rahmen kaufen und der ist dann scheibengebremst und dann passt ja der Laufradsatz, den sie jetzt für viel Geld kauft, nicht mehr und solche Sachen. Das heißt, wir sind auch an so einer Situation, wo berät man hin, was den Laufradansatz angeht. Das heißt, ihr habt ein altes felgengebremstes Rad, was vielleicht irgendwann ausgetauscht werden muss und ihr wollt, dann macht es in meinen Augen keinen Sinn mehr, da jetzt 2000 Euro in einen felgengebremsten Laufradsatz auszugeben, sondern dann muss eigentlich lieber nochmal zwei Jahre gespart werden und gleich ein neues Rad her, ne?
Also puh, ganz schwierig. Ist eine ganz schwierige Sache, aber ich hätte eigentlich auch eine ganz klare persönliche Meinung zu dieser Sache. Wenn ich kein Rennrad besitze und mir ein neues kaufen wollte, ich gehe in den Laden, bin der Einsteiger und möchte mit irgendwas beginnen. Wenn ich klar bin, ich kaufe jetzt erstmal dieses 1.000 bis 1.500 Euro Rad, ich erzähle es so, muss das nur sortieren, während ich mit dir rede, dann wäre das für mich nicht mit diesem Anspruch wichtig, ob das scheibengebremst ist oder felgengebremst ist, weil ich ja weiß, ich gebe nur dieses Geld mal so aus, um mal zu gucken, geht das in die richtige Richtung und in 3-4 Jahren will ich sowieso was anderes kaufen. Das wäre
ja, wenn man wunderbar. Richtig Spaß hat, dann will man sowieso irgendwann upgraden wahrscheinlich, ja.
Bin ich jemand, der Laufräder zu Hause hat, der schon ein Rad hat und ich habe ein Rennrad und ich möchte mir zu dem Rennrad ein Zeitfahrrad oder Triathlonrad kaufen, dann würde ich bei dem System momentan bleiben wollen, was ich habe. Weil jetzt habe ich dieses Rennrad mit schönen Felgen und jetzt kaufe ich mein Triathlonrad dazu und möchte die Felgen mischen, dann geht das nicht.
Genau.
Das sollte man berücksichtigen, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn ich viel auf das größere Angebot aktuell gibt es ja immer noch für felgengebremste Sachen. Das heißt, kaufe ich mir ein felgengebremstes Triathlonrad, bin ich auch jetzt in der Auswahl gar nicht gehemmt und auch garantiert safe für die nächsten 10 Jahre.
Ja.
Also es ist nicht so, da wird das
aber sobald
wird eine neue Technik rausgebracht und die alte stirbt jetzt in den nächsten 2-3 Jahren. Nein. Also das sehe ich, also
für mich
gibt es gar keinen Risikobereich.
Für mich persönlich ist es so, dass ich in meinem Keller ja jetzt mit dem Open und dem Crosser damals, den ich dann durchs Open ersetzt habe, mein erstes scheibengebremstes Fahrrad reingekriegt habe. Ab dem Zeitpunkt steht für mich fest, dass ich keine felgengebremsten Laufräder mehr kaufen kann.
Ja.
Habe ich so das Gefühl.
Du hast jetzt aber auch noch ein Cervelo P5, wo du einen High-End-Laufradsatz drin hast, brauchst den auch nicht korrigieren, nee, genau. Da ist auch alles nach traumhaft drin. Das heißt, du hast auch eine sehr glückliche Situation.
Da upgraden, aber wie gesagt, mit der Kundin haben wir tatsächlich das jetzt auch so gemacht. Da macht es viel mehr Sinn, noch einen felgengebremsten Laufradsatz zu kaufen, weil sie hat ein felgengebremstes Rennrad. Das Triathlonrad war up to date. Habe ich mir auch ganz genau angeguckt, habe gesagt, ja, was ist das für ein Rad und was hat das, wie alt ist das und bist du zufrieden und passt dir das und so weiter? Ja klar, dann kann man auch nochmal mit Laufrädern wirklich nochmal schneller werden. Ja. Das ist aber ganz wichtig, wenn ihr euch irgendwann für Laufräder entscheidet, überlegt euch, wenn ihr sowieso sagt, okay, in 1-2 Jahren kaufe ich mir ein neues Rad, dann vorsichtig und wirklich gucken und wie gesagt, wir haben ja auch schon gesagt, dass man so vom Verschleiß sogar einen Vorteil hat mit den scheibengebremsten Sachen. Und dieser Vorteil, und jetzt wieder zurück zu Open, diese Reifenfreiheit, die jetzt den Rahmenbauern überhaupt ermöglicht sind, und Open war einer der, Open und Zwity waren einmal der Vorreiter, was das angeht, einfach zu sagen, ja, pack doch da 50 mm Reifen rein. Und was das für einen Spaß macht, das haben wir jetzt alle gelernt, schon in unseren Videos gezeigt, und wir erfahren das hier jeden Tag mit jedem Kunden. Und das deswegen, also das ist ja das, wo ihr dann wirklich auf einmal diese 27,5 wieder ins Spiel kommen.
Für Rennrad und Triathlon sehe ich die ganze Diskussion nicht zu dramatisch mit Felgen gebremst und Scheiben gebremst. Für was wir klassisch Triathlon und Rennrad mit, sag ich mal, Reifenbreiten bis 28
Wenn wir über Wettkämpfe reden.
Genau, da sehe ich das nicht so dramatisch. Für das, was du gerade beschreibst, Gravel, Open, 3T, Endurance, wie du die Sachen alle so nennst, da würde ich jetzt wirklich sagen, das ist eine ganz klare
Neues
Entscheidung.
Rad, dann Scheibe.
Genau.
Und der Grund muss die Reifenfreiheit sein.
Genau, die Reifenfreiheit.
Und das ist auch der Hauptgrund, geringerer Verschleiß, ein kleiner Nebengrund.
Aber
ein bisschen Gewicht verliert man. Und die Endurance-Bikes, die ich jetzt alle so sehe, die jetzt auch auf den Markt kommen, das heißt, wenn ich jetzt Specialized Roubaix und was es da nicht alles gibt, Cervelo, R3, R5 und sonst, da kriegt man auch schon 30 mm rein. Und wenn man ein 30 mm Laufrad oder vielleicht sogar 32 da durchquetschen kann, dann bist du schon im Rahmen eines Gravelbikes. Das heißt, wenn du 32 mm Reifen fährst, ich fahre die hier in der Stadt, fahre ich 28 mm, die bauen auf der breiten Felge ein bisschen breiter auf, habe ich so 30, 31 mm, da fahre ich jeden Schotterweg mit. Das heißt, jedes Rennrad scheibengebremst ermöglicht euch, auch mal von der Straße abzuweichen. Ja. Das ist wirklich, das ist in meinen Augen die kleine Revolution, die momentan stattfindet, die viele gar nicht so auf dem Schirm haben. Also weiß ich nicht, habe ich so das Gefühl.
Ja, also das unterschreibe ich auch. Und ich will aber auch niemanden Angst machen nach dem Motto, boah, wenn du heute ein klassisches Rennrad kaufst, was nicht scheibengebremst ist, du, der wird nicht der Hahn abgedreht in 5 bis 10
Jahren.
Und
wenn du wirklich Rennfahrer bist und in den Bergen das möglichst leichte Rad haben willst, Felgen sind immer noch mal 300-400 Gramm leichter, felgengebremste Rennräder. Also das ist auch klar.
So, jetzt habe ich noch ein Problem. Wie erkläre ich jetzt den Zuhörern, dass ich die schnellsten Bergabpassagen, die schnellsten, sichersten Bergabfahrten mit einem felgengebremsten Rad hinkriege? Wie erkläre ich denn das jetzt, Ingo? Wie kriege ich nice die Kurve?
Das weiß ich nicht, woran es lag. Und ich meine aber auch, dass du, was die Dosierung der Bremsleistung angeht, mit felgengebremsten Rädern auch einen Vorteil hast, ne?
Ich versuch's mal.
Ja.
Ich habe ja so ein paar Bergabfahrten, wo ich glücklicherweise nicht der Langsamste bin. Das ist ja wenigstens das Einzige, was ich noch geregelt hinkriege.
Downhill kommst.
Aber wir reden über Tarmac, wir reden über Asphalt,
ja.
Entschuldigung, und schnell bergrunter fahren. Und habe viele Systeme getestet, auch am Limit getestet, habe auch Sachen provoziert mit verglasenen Bremsbelägen, also viel, viel Quatsch gemacht, den ihr nicht nachmachen sollt, liebe Kinder. Fakt ist, dass ich mit einem felgengebremsten Rad im Topspeed-Bereich, wo man nur so ein kleines bisschen mal so drauf drückt auf die Felge und so ein ganz kleines bisschen das Fingergefühl hinkriegen kann, das kann ich immer noch besser mit der Felgenbremse.
Ist das so, weil du das 30 Jahre gefahren bist oder weil die Felgenbremse besser ist?
Ja, ich würde lieber die Antwort hören, dass ich 30 Jahre gefahren bin,
ja,
und lieber den mich als Fehlerquelle sehen, dass ich daran an die neue Scheibenbremstechnik nicht so gewöhnt bin. Glaube aber tatsächlich, das gehört auch zur Wahrheit dazu, wenn ich so ein Fahrer bin, der das ausreizen wollte, ist so bei der Scheibenbremse mit der Dosierung, manchmal kommt es dazu in einer grenzwertigen Situation, dass ich mich verschätze mit der Dosierung.
Okay.
Ich möchte gerne hören, dass es nur an mir liegt.
Fährst du denn organische oder normale Bremsbeläge oder ist das wurscht? Hast du es schon mal ausgetestet?
Das ist nicht entscheidend bei der Scheibenbremse. Okay. Die Scheibenbremse hat manchmal zu schnell zu viel Power. Das ist, sage ich mal, das klingt komisch, aber bis zu einer Geschwindigkeit von 70 finde ich das alles noch.
Das heißt, nennen wir mal das Felgenbremssystem, das analoge System, das da ja ein Bauenzug mit einer gewissen Verzögerung. Ja, der hat ja an sich
ja,
schon.
Ja, und vor allen Dingen mit dieser wirklich, ich lege den nur mal so einen Hauch an die Also das, ich komme in die Kurve und ich kann den Ausgang der Kurve nicht so genau sehen, liegt da ein Stein oder nicht. Ich bin im Scheitelpunkt der Kurve, ich will nicht bremsen. Ich will nicht bremsen, was du vorhin beschrieben hast, aber ich möchte nur den Bremsbelag vorbereiten, dass er schon mal so ein Mikrometer anliegt, gar nicht wirklich mich verzögert in der Geschwindigkeit, um, wenn ich zum Kurvenausgang komme, sofort entscheiden kann, was ich dann will und dann aber auch nicht gleich einen Überschlag mache. Also es ist eine schwierig zu beschreibende Sache. Vielleicht der ein oder andere weiß jetzt, ist eher Nerd-Talk.
Das ist genauso, wie ich mich da jetzt in den Abfahrten wohlgefühlt habe mit den Scheibenbremsen auf einmal, weil ich dachte,
und wenn ich so eine Kurve in Topspeed, wo ich den Ausgang der Kurve nicht sehen kann, nicht einsehen kann, wenn ich da bei der Scheibenbremse leicht die Belege anlegen soll, boah.
Okay, also
wer sich ein bisschen in meiner komischen Nerdsprache wiederfindet, ja, schreibt es in die Kommentare rein, ob ihr irgendwie das besser erklären könnt als ich.
Und wir kommen, aber wir kriegen es nicht hin, und das tut mir auch leid, wir kriegen es nicht hin, jetzt mit diesem Open 3T da nochmal auf die Laufräder einzugehen. Und da würde ich jetzt einfach nochmal, bevor wir hier Schluss machen, noch einmal durchgehen.
Was kriegen wir bei Open 3T mit den Rädern
nicht hin? Ja, wir kriegen das super hin, aber wir kriegen es nicht hin, drüber zu reden. Weil wir immer wieder schweifen
hier, glaube
ich, was ja auch ganz interessant ist, hoffe ich. Jedenfalls bei Open 3T, da würde ich jetzt, weil das war die meistgestellte Frage nach dem Kaufberatungsvideo, ja, was nehme ich denn jetzt für Felgen oder was verbaut ihr, was empfehlt ihr
und so weiter. Ach so, habe ich aufgeschrieben, hier habe ich alles artig aufgeschrieben.
Genau, und da ist tatsächlich, da würde ich nochmal gucken, was so die verschiedenen Optionen sind, die wir im Open schon verbaut haben und warum.
Genau,
super. Also da gibt es ja einmal das Top 1 ist ja der Firecrest, Mark III.
Ich habe es doch komplett aufgeschrieben weiß auch und gebe euch jetzt ein paar Antworten. Ich habe es jetzt ja mal alles durch, was
wir. Ach, da steht ja alles. Ja, dann können wir jetzt den Schluss machen.
Hier steht es in die Shownotes. Nein, also. Jetzt kommen wir zu den genauen Sachen. Was haben wir alles verbaut? Das würde ich ja auch häufig gefragt.
Wir reden jetzt vom Open und 3T.
Genau, wir reden jetzt von unseren beiden Lieblingsmarken. Mein Gott, nun ist der Podcast von uns, dann müsst ihr auch hinnehmen, das, was wir am tollsten finden. Also ihr müsst gar nichts hinnehmen, ihr könnt auch abschalten. Aber wir haben den Performance Gravel Bikes, haben wir alles, was ZIP bietet, bis auf 808 schon reingebaut. Also alles bis zu der Höhe 404, so 6 cm haben wir alles drin.
Als Rennradlaufradsatz.
Als Rennradlaufradsatz. 302, 303, 404 in allen Variationen.
454 sogar.
454 in all den Variationen, also von ZIP von 2,3 cm bis 6 cm haben wir alles verbaut.
Das sind Kunden, die Kunden haben aber meistens noch einen zweiten Laufradsatz dazu genommen, Gravel, ne?
Ja, aber erstmal, was wir verbaut haben, weil alles das ist klar. Eine bestellte. Und dann antworte ich knallhart jetzt hier im Podcast auf die Fragen, die in vielen Videos sind. Also von ZIP haben wir alles verbaut. Okay. Aber nicht höher als 5-6 Zentimeter. Also es kam noch keiner auf die Idee, 808 in das Rad reinzumachen. Was auch nicht eine dumme Sache ist, weil es ist trotzdem schneller.
Ja, ja.
Haben wir aber noch nicht verbaut und wir haben sehr viele von den Rädern verbaut.
Und Laufräder machen immer schneller als der Rahmen.
Richtig. Ja. Jetzt haben wir das abgehandelt. Wir haben noch keine 27,5 Zoll Felgen bedauerlicherweise in ein Open reingemacht. Würde ich gerne machen, hat aber kein Kunde bisher gekauft. Aber ZIP hat auch 27,5 Zoll Felgen.
Ach, von ZIP, ja.
Ja gut, ich soll doch jetzt antworten, oder nicht?
Okay.
Dann haben wir ein paar Ausreißer. Du hattest dein erstes Aufrad von Envy da reingemacht. Genau. Auch nicht blöd. Envy preismäßig ein bisschen teuer, soll ich jetzt sagen. Ne? Deswegen ist Envy ist noch vom Preis höher als ZIP. Deswegen ist oft nicht Envy drin.
Mhm.
Also haben wir auch verbaut, aber nicht so viele. Dann kommen wir zu dem Vergleich DT Swiss. Alles, was DT Swiss an Aluminiumlaufrädern hat, ist beliebt. 1400, 1600, 1800, das ist alles beliebt. Wir haben nicht viele DT Swiss hochprofilige Carbonfelgen in den Gravelbikes. Also zumindest ist unser Spitzenreiter bei DT Swiss Air in dem Einstiegspreissegment 300 bis 800 Euro. Das ist schon, entschuldige mich schon dafür, dass 800 Einstieg ist. Also in dem Segment Aluminium, viel DT reingebaut. Dann unser absoluter Knaller, Laufradsatz, und da habe ich doch neulich einen Kunden, der hat mich angerufen, ja, nur weil ihr da bessere Einkaufskonditionen habt. Ich sage, merkst du es noch? Einkaufskonditionen, Verkaufskonditionen, wenn du es mir nicht abnimmst, dass ich das ehrlich dir rüberbringe, dann lass es doch. Aber du brauchst mir jetzt ja nicht unterstellen, dass ich da eine bessere Marge habe. Fakt ist, ich sage es hier rein, wie ich es denke, der Stans Crest in 27,5 Zoll als Gravel-Laufradsatz ist deswegen so beliebt, weil er stabil ist, weil er leicht ist, weil ich die Speichen, wenn mir eine wegfliegt, dann fahre ich mit einer weniger. Ich fahre den mit sehr viel Gewicht und er ist noch nicht versagt und ich habe ihn schon sehr viel gequält, kann da oder Positives sagen. Über unsere Marge brauchen wir dann nicht reden. Das steht jetzt nicht zur Debatte. Erstmal beurteile ich die Felgen nach ihrer Qualität. Ich fahre selber Head-Felgen in meinem Rennrad und verkaufe sie nicht. Was wollt ihr noch an mehr Ehrlichkeit? Mehr kann ich nicht raushauen. Und fast alle Reifen funktionieren hervorragend mit dem Laufradsatz.
Tubeless vor allem.
Tubeless. Ja. Deswegen ist er ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen der meistverkaufte Laufradsatz in
27,5 Zoll. Das ist sozusagen unser Mountainbike-Gravel mit breiten Reifenlaufradsatz, 27,5. Das ist das meistverkaufte Ding.
Ich würde sagen, bei 8 von 10 Opens ist der drin, immer dabei. Ja. Und weil du das vorhin sagtest, oft als zweiter Laufradsatz.
Der wird übrigens auch von Tune angeboten, die gleiche Felge, nur mit Tune eingespeichert.
Genau, wir haben jetzt auch, haben dann einmal einen Laufradsatz gemacht mit Tune-Narben. Ja. Dann haben wir von Tune die Schwarzbrenner uns selber zugelegt, du und ich, wo wir sagten, wir brauchen jetzt ja auch noch einen Laufradsatz, der schön Schlauchreifen ist. Und dann haben wir das gemacht.
Dann die Stans Avian und Grail, ne?
Genau, Stans, also von Stans eine ganze Palette.
Ja. Weil wir Avian ist so das Aerodynamische, Grail ist sehr, sehr leicht und so ein bisschen crossig. Dann gibt es ja noch diese von Stans, den haben wir, glaube ich, auch schon verbraucht, so einen ganz günstigen Einstiegs-Alu.
Iron Cross, der ist auch nicht, den haben sie jetzt nicht mehr im Sortiment, aber der ist ziemlich, ziemlich robust gewesen.
Okay.
Also das sind die Marken, die wir am meisten verbaut haben. Wir haben bei 3T, weil sie oft als Komplettrad gekauft ist, gerne 3T Aluminiumlaufräder dabei, weil sie einfach mit dem Rad, 3T ist halt 3T, die sehen auch zu, dass da natürlich 3T Lenker dran sind und 3T Laufräder. Das kann man denen ja nicht verübeln, da habe ich auch keine schlechten Erfahrungen mitgemacht. Der neue 3T Laufradsatz, den ich eben erwähnt habe, den habe ich gestern bestellt. Wenn der kommt, kann ich ein Video darüber machen. Da bin ich von den Socken mit 32 mm Breite. Und das heißt, dass da warte ich dringend drauf, ist auch preislich sehr interessant, liegt dann auch knapp bei 2000 Euro noch drunter, aber für das, was er können soll.
Tubeless auch.
Auch Tubeless, klar. Und die haben einen schönen Spruch, den möchte ich euch gerne vorlesen, den habe ich da reinkopiert, hast du den schon gesehen? Ja, ja. Weil wir mal mit dem, wer den letzten Podcast gehört hat, mit abfliegenden Reifen gesprochen haben. Hooked on safety, yes, hookless designs save a few grams, but hooked designs save a few teeth. Das heißt, sie haben da eine richtige Hakenfelge gemacht und wenn man das nicht hakenmäßig machen würde, würde man vielleicht ein paar Gramm sparen, aber die Hakenfelge spart dir vielleicht ein paar neue Zähne.
Ja, ja.
Haben sie jedenfalls schön gemacht. Ja, Entschuldigung, dass ich den da so vorlese, aber das... den fand ich sehr passend, den Spruch, deswegen habe ich das noch gesagt. Ja, was wir, ich glaube, mit 50, 60 Opens, die da irgendwie in einem Durchrausch stehen, wir haben ein einziges Open mit Mavic
gemacht. Immerhin. Ja. Immerhin. Ja gut, aber das
wird. Aber du musst mich doch jetzt fragen, warum ist so wenig Mavic drin?
Ja, das frage ich mich tatsächlich.
Ja, also das ist jetzt ein Insider. In der Betreuung. Ich bin ja auch nur ein ganz normaler Einkäufer und Berater und auch ein Endkunde am Ende des Tages und ich möchte nicht umgarnt werden, das brauche ich nicht für mein Ego, aber ich möchte eine sehr gute Betreuung haben.
Also ein Service.
Ein Service, der muss tadellos funktionieren. Habe ich einen nicht tadellos funktionierenden Service, kriege ich schlechte Laune. Ich kriege als Einkäufer schlechte Laune, als Berater schlechte Laune und als Privatperson kriege ich mal richtig schlechte Laune. Das heißt, in meiner geschäftlichen Welt ist es wichtig, dass ich gute Ansprechpartner habe, die ich möglichst 10 Stunden am Tag erreichen kann. Morgens um 8, abends um 18 Uhr. Wo ich schnell Antworten kriege, wo ein Portal gut funktioniert, unabhängig wie dieses Produkt ist, ist das erstmal für mich in der Auswahl zu irgendwelchen Sachen wichtig. Weil wir das mal gesagt haben, warum ist Open eigentlich in vielen Dingen so unheimlich toll? Weil sie die Firma auch ist auch echt klein. Ich habe die Antworten innerhalb von Stunden. Also wirklich schnell habe ich meine Antworten. Das ist ganz wichtig und ich mag Mavic-Produkte. Ich habe gegen Mavic-Produkte.
Ja, wir haben ja gerade dieses Tubeless-System da genau. auch hochgelobt. Ne? Ja.
Aber so richtig einfach im Service machen sie es mir nicht.
Zumindest jetzt als Händler. Endkunden wissen wir nicht, aber zumindest als Händler.
Den Endkunden interessiert immer nur, ist es dann ein Markenprodukt,
ja.
gute Qualität, vernünftiger Preis und
das ist es
kaufe ich das bei meinem Händler. Der Händler braucht aber hingegen auch ein perfekt funktionierendes System. Jetzt stelle ich sie nicht mit dem Rücken zur Wand und sage, dir macht das sehr, sehr schlecht. Aber Mavic ist in Frankreich beheimatet und hat viele Hotline-Möglichkeiten. Das brauche ich euch nicht ausweisen. Aber was ist der Feind des guten oder des normal guten Service? Der perfekte Service.
Mhm.
Und wenn wir, ich sage das so, wenn ich den perfekten Service bei ZIP bekomme in Schweinfurt in Deutschland und das auch mit einer Hotline, die eine Nummer, die nur für mich freigegeben ist, die kein Endkunde hat, da habe ich immer einen Techniker da dran. Und wer das mal von Schweinfurt gesehen hat, du warst auch mal da, die Leute, die den Service machen, die haben auch Headphones da drauf, die arbeiten da nebenbei, beeindruckt mich schwer und ich habe schnell Antworten mit einem deutschen Service, wo ich sage, das ist so, wie ich das will. Das Gleiche mit Stance werde ich sehr gut betreut. Mit DT Swiss werde ich sehr gut betreut. Das sind wichtige Aussagen für mich. Und nochmal, wenn die Firma Mavic uns anschreibt und sich sehr viel Mühe gibt, den Service hochzuhalten und mir alles da einfacher macht, dann kann auch sein, dass der Weg zu Mavic besser funktioniert. Ja. Aber erstmal habe ich so eine große Auswahl von Sachen, die mich sehr, sehr gut betreuen. Und liebe Firma Mavic, nehmt es nicht als große Kritik an euch. Ich stelle euch ja nicht mit dem Rücken zur Wand, aber was soll ich denn für eine andere Antwort geben, außer der Wahrheit?
Ja, das ist tatsächlich wichtig. Wir sind ja in Anführungsstrichen auch nur der Händler, der irgendwie auch sehen muss, dass er Sachen verkauft, die funktionieren, wo auch und auch schnell geliefert würde, was auch immer. Es gibt halt ganz, ganz, ganz viele Punkte, die ihr gar nicht so mitkriegt, wenn ihr hier als Kunde steht.
Spätestens wenn die Speicher gebrochen ist und ich brauche Hilfe, dann ist das Geschrei groß. Aber nächste Woche ist mein Wettkampf.
Okay.
Entschuldigung, dass ich Aber naja, gut, ich habe es mir aufgehoben und ich möchte da nicht so eine Du. Nee,
aber interessanterweise, um nochmal diese 27,5 Zoll Geschichte da so ein bisschen zu penetrieren, es sind viele, viele Open-Kunden dabei, die den zweiten Rennradlaufradsatz gar nicht mehr kaufen, ne?
Ja.
Also es sind ganz viele, wo wir das Rad einfach mit 47 Millimeter Byway von WTB werden die meistens aufgebaut. Dann wird das Rad mitgenommen und man ist, und das, wie gesagt, das weiß man nur, wenn man es mal ausprobiert. Ihr seid genauso schnell wie mit dem Rennrad. Die paar Sekunden, die so eine Aero-Felge vielleicht noch ausmacht. Das ist tatsächlich das ganz Besondere jetzt in der aktuellen Scheibenbrems- und Felgenwelt, dass sich da viel, viel tut. Und wir werden auf der Eurobike ganz, ganz viele 27,5 Zoll Laufräder sehen von namhaften Herstellern, gehe ich von aus, die da noch mehr in diesen Gravel-Bereich reingehen. Und dieses Gravel und Endurance, das habe ich gesehen beim Alpextrem, das wächst zusammen, weil Endurance und Gravel ist in meinen Augen ein und dasselbe Produkt an Fahrrad. Die sehen alle ein bisschen unterschiedlich aus und der eine macht so, aber die Reifenbreiten werden immer mehr. Und das ist tatsächlich eine tolle Geschichte. Die Fahrräder machen Spaß.
Haben wir denn jetzt den Leuten so ein bisschen geholfen? Was meinst du?
Ja, das müssen die Leute beurteilen. Ich hoffe, es war für euch eine ganz spannende Folge mit wieder vielen, vielen technischen Informationen. Mehr fällt mir zum Thema Felgen jetzt auch nicht mehr ein.
Sind wir beide jetzt erschöpft?
Das auch, ja. Das Mittagessen kann jetzt kommen. Und ja, dass die ganzen Videos, die jetzt noch kommen, wir versuchen auf jeden Fall noch so ein Video live zu schalten, dieses grisselige Video live zu schalten.
Vielleicht kommt das erst.
Und wenn es später kommt, abonniert unseren YouTube-Kanal, dann kriegt ihr das auf jeden Fall mit, falls wir es jetzt vorm Urlaub nicht mehr schaffen, weil wir wirklich jetzt knapp dran sind, vor der Abreise sozusagen. Und vielen, vielen Dank fürs Zuhören und auf jeden Fall bis zum nächsten Mal.
Danke auch für die Leute, die es artig gesehen haben bei YouTube, auch wenn das nicht der Hauptpunkt
ist. Wir freuen uns, also das ist wirklich, ich freue mich über jeden Kommentar, sagt, Mensch, ihr habt das super gemacht und diesen Zuspruch zu kriegen, auch beim Alpextrem wieder einen Hörer getroffen tatsächlich und der mich jetzt nicht auf YouTube, sondern auf Podcast angesprochen hat, wo ich mich auch wirklich sehr, sehr gefreut habe. Also immer gerne ansprechen, freue ich mich immer, kommen immer interessante Gespräche zustande, die man sonst gar nicht hätte, weil man sich ja sonst gar nicht kennt oder anspricht. Ne? Ich kenne euch zwar nicht, aber ihr mich, also gerne kommen immer tolle Gespräche zustande. Ein Mitfahrer tatsächlich, einer, der neben mir gefahren ist, wir haben wir auch gequatscht und schon waren die Beine nicht mehr ganz so schwer, es war super.
Ich freue mich auch, dass wir gute Anregungen kommen, wie wir uns verbessern können,
ja.
Das finde ich auch schön.
Genau.
Und ich finde das auch gut auf die Art und Weise, wie die meisten Leute mit uns kommunikativ umgehen.
Ja, ganz offen und
ganz offen
auch mal schimpfen, nett, wenn der eine den anderen unterbricht.
Ja. Und wir sind ja auch ganz normale Typen, ja. Und wissen ja auch nicht, wo wir dann mal so die Fehler reinmachen. Wir gewöhnen uns dieses oder jene vielleicht mal ab. Wir müssen aber auch so kompliziert sein, wie wir sind. Ja.
Ganz wichtig, den Film von der Speicherkarte wieder zu löschen. Heute mal passiert. Also, wir lernen nicht aus. Alles klar. Wir verabschieden uns hiermit und vielen bis Dank. Zum nächsten Mal.
Tschüss. Und wer in die Sommerferien fährt, schöne Urlaubszeit.
Genau.
Tschüss. Ciao.